Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wer blättert denn da in irgendwelchen Zetteln? Was ist das denn hier für eine neue Masche? Nee,
sorry, ich hab die Flasche aufgemacht.
Ja. Entschuldigung. Naja, das, also wir wissen jetzt, wer es war. Schönen guten Abend in die Runde. Ich wünsche einen schönen Tag gehabt zu haben in Norwegen, in Stavanger bei Markus. Und ich wünsche einen schönen Tag gehabt zu haben in Essen. Darauf jetzt erstmal ein Fläschchen, wa?
Irgendwie meine Hotze. Oh, das perlt aber.
Ja, perlt. Guten Abend in die Runde.
Schönen guten Abend nach Deutschland.
Ja, das stimmt. Das stimmt so. Wir haben uns heute hier zusammengeschlossen, trotz Giros dachten wir, machen wir zwischendurch ein kleines Ründchen, so ein Update, was hier so los ist, obwohl bei mir zumindest ist es nicht viel, aber wir haben ein paar lustige Sachen zusammengetragen oder auch nicht lustig, wollen wir mal sehen. Vor einem Thema habe ich auch ein bisschen Angst, damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie wir das so machen in der Vorbereitung. Wir haben hier so ein Trello-Board und da schmeißen wir einfach Themen rein, so nach Gusto. Und ja, da sind jetzt ein paar Sachen drin, die wir der Runde 3 nach abgehen. Und wie gesagt, ein Thema, da weiß ich nicht so genau, was mich da erwartet. Und da weiß ich, ob du es auch schon gesehen hast, Markus, was der Timmer da reingeschrieben hat. Das erfüllt mich ein bisschen mit Furcht, um ehrlich zu sein. Aber warten wir einfach mal ab, was uns da...
Ja, ihr solltet Angst haben.
Ja, hab ich auch. Aber das haben wir mal ein bisschen nach hinten geschoben, um jetzt auch hier einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen.
Es kann jeden von uns treffen.
Ja, das kann jeden von uns treffen. Ist es vielleicht auch schon mal. Und da hat der ein oder andere auch noch was zu erzählen. Warten wir mal ab. Wie geht's uns allen so? Schieß mal los in Norwegen erstmal.
Oh, ich bin gerade total kaputt. Hab jetzt eben noch Tischtennis gespielt und
Ping.
Kids.
Pong.
Ping. Ja. Also Ping-Pong ist ja eher so dieser... der Hobbybegriff, aber wenn du es als Sport machst, sagt man schon eher Tischtennis dazu. Und ich sage mal so, es haben einige angefangen, Tischtennis bei uns zu spielen und auch Erwachsene. Und die haben das alle unterschätzt, wie man da ins Schwitzen gerät. Und das ist wirklich sau anstrengend, wenn man das eben wirklich als Sport betreibt.
Ich hatte sogar eine Abiturprüfung in Tischtennis. Insofern bin ich da völlig bei dir.
Was war das, Abiturprüfung in Tischtennis?
Ja.
Sportgymnasium, oder?
Nee, ganz normal, so Sport, ich weiß nicht mehr, was war das damals, Sport als drittes Fach oder viertes Fach oder so? Irgendwie, und dann musstest du eine Rückschlagsportart, eine Individualsportart und eine Mannschaftssportart. Und Rückschlagsportart, weiß ich nicht, wie es dazu kam, aber das war so das, was allen egal ist. Und dann ist da irgendwie Tischtennis draus geworden, keine Ahnung. Ich habe ein Tischtennis-Abitur sozusagen.
Wow. Ja, genau. Aber ansonsten, ja, es ist jetzt, sieht man vielleicht doch der eine oder andere, der mir aufs Trauer folgt, dass es doch mal wieder draußen zur Sache geht und man wieder draußen biken kann. Das ist eigentlich ganz gut, ganz angenehm. Ganz schön, mal wieder rauszukommen und nicht nur auf Zwift unterwegs zu sein. Ja, und ansonsten geht es mit großen Schritten ja irgendwie Richtung Sommer und Richtung London, Edinburgh, London.
Große
die Zeit Schritte. Rennt.
Wann ist denn das nochmal? Im Juli?
Nee, August, Anfang August.
Ah, okay.
Genau. Und von daher war das auch ganz gut. Ich hatte eine kleine Trainingspause oder so. Vom Trainingsumfang her hatte ich ein kleines Tal und bin da jetzt quasi einfach, das hat es sich ergeben, war einfach keine Zeit, krank, diverse Geschichten, Kinder mit Corona und so weiter und so fort. Alles Mögliche, was so passiert, selber krank. Und ich denke, das ist ein ganz gutes. Also man darf ja nicht zu zeitig in so einem Form hochkommen und das habe ich gerade ein gutes Gefühl, dass man sich da schön so auf Anfang August drauf zuarbeitet und man das Gefühl hat, ja, bis dahin sollte ich fit sein.
Mhm. Genau. Wo du sagst, es geht auf den Sommer zu. Meine Tochter hatte das erste Mal in ihrem Leben jetzt schon hitzefrei. Also das erste, als Erstklässlerin, ich fand das ganz putzig, so mit dem abstrakten Begriff hitzefrei, konnte sie gar nichts anfangen. Also was das ist, das ist so, hä, wie hitzefrei, warum?
Und schon im Mai?
Ja, das einerseits hat es mich gefreut, weil wir noch am Tag vorher drüber gesprochen haben, über so etwas. Aber andererseits fand ich es natürlich auch ein bisschen bestürzend, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja, und bei Ihnen in Essen, Herr Timmer, wie schaut es da aus?
Ja, ich bin ähnlich wie der Markus auch noch ein bisschen K.O. Also ich bin gerade eine halbe Stunde bis in Innsbruck einen Hügel hochgefahren, im Keller. auf Swift. Und ja, ich dachte, ich hätte meine schnellste Zeit da jetzt rausgeholt und dann sehe ich gerade auf Strava, dass es die zweitschnellste war.
Das ist Skandal. Ich weiß nicht, ob wir hier die Leitung noch weiter aufhalten können. Also ich bin da gerade ein bisschen hin und schwankend in meiner eigenen Meinung darüber. Mann, oh Mann,
Aber ansonsten geht's mir gut.
Das ist schön, damit wir jetzt hier fröhlich in diese Runde, in diese Sendung reinstecken können und dann mal schauen, was wir hier zu bieten haben. Erstes Thema auf unserer Agenda für heute. Da geht es um Wahoo, wo du eben dich rumgetrieben hast, RGT Cycling und Entlassungen. Da hast du dich in die Abgründe des Internets bewegt und erklärst uns jetzt mal, was genau RGT ist. Also ich habe es schon gehört, ne, so ein bisschen Ahnung, was da passiert ist, welche Fusion und was das mit Entlassungen zu tun hat.
Ja, Wahoo hat RGT Cycling gekauft.
Und, für die, die gar keine Ahnung haben, was das ist, vielleicht mal kurz so.
Das ist so ein sowas Ähnliches wie Swift. Mhm. Und hat so ein paar Unterschiede. Der größte Unterschied ist wohl, dass es nicht so viele Leute gibt, die da fahren.
Okay, ja.
Ansonsten ist es wirklich recht ähnlich. Das Nette daran ist, also es hat so ein paar Features, die sind wirklich besser als Swift. Erstmal, wenn man bergab abfährt, der Fahrer, der bremst dann auch mal. Also das finde ich ja bei Swift immer so putzig. Also die donnern da die Berge runter und jede Kurve wird mit Vollspeed genommen, egal wie steil, auch 180 Grad Kurven. Mhm. Naja, sind halt so Details. Und die Grafik ist auch ein bisschen realistischer und die Strecken, die sind alle von realen Strecken nachempfunden. Also ich habe das jetzt einmal getestet und bin da beispielsweise den Passo dello Stelvio hochgefahren.
Ach, echt? Und wie lange hast du gebraucht?
Eine Stunde 38.
Lug und Trug, sage ich dazu nur. Lug und Trug.
20 Kilometer. Okay, das war auch mit wieder bergrunter. Also waren es wahrscheinlich die Hälfte, 14 hoch.
Das würde mich in ein tiefes Tal der Tränen fallen lassen, weil ich habe da ja deutlich viel länger Gefühl gebraucht. Aber ich glaube, das ist auch so eine Strecke, da kann man wirklich dann nicht richtig vergleichen, weil du müsstest dann, also weil ich habe ja oben den Sauerstoffmangel sozusagen, also wirklich so richtig, richtig erlebt im Sinne von gemerkt. Mhm. Insofern finde ich das, also ne, mir ist das natürlich eh egal, wie schnell, ob da jemand anderes schneller als ich hochgefahren ist oder nicht, aber ich finde das schon trotzdem dann an der Stelle, also da würde mir was fehlen, wenn ich da hochfahre und oben noch genau so die Luft bekäme, wie ich es jetzt an anderer Stelle noch, also nicht bekommen habe.
Ja, was mir da gefehlt hat, ist andere Fahrer, die so wie man das halt von Swift kennt, mhm. die mit einem da hochfahren, mal schneller, mal langsamer. Das ist das ja halt hier überhaupt nicht. Also ich hatte da niemanden, da waren auch andere Fahrer unterwegs, aber das waren alles Bots.
Mhm. Okay.
Was
heißt Bots? Also das sind einfach computeranimierte Fahrer, die irgendwie so unterwegs sind und dann stumpf wie so ein...
Genau, die treten da mit ihren verschiedenen Wattzahlen halt, ne, und da ändert sich auch nichts, und dann fahren die da hoch und runter und wieder hoch und wieder runter. Und die, ja, das ist halt, ja, irgendwie fehlt da mir was. Mhm, okay. Kann natürlich sein, dass das einigen nicht stört. Also, wie gesagt, da gibt's schon so ein paar Sachen, die das Ganze interessant machen, wie diese realen Strecken, zum Beispiel Cap Formentor, Mallorca, und das sind halt so ikonische Anstiege, ne? Die sind hier halt alle drin, die kann man dann auch fahren, und das ist natürlich schon ganz nett. Naja, also man kann es auch testen, jeder kann das für 2 Wochen kostenlos testen, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen.
Wie realistisch ist denn die Grafik oder die Bilder, die da gemacht sind? Also muss ich wie
Ja, bei Swift, das ist ja alles so ein, ich weiß nicht, so ein Comic-Stil von der Grafik. Man sieht ja direkt, dass das nicht wirklich real ist, und das ist bei RGT dann doch etwas realer. Ich weiß nicht, ob es an den Texturen liegt oder an den Effekten, weiß ich jetzt nicht.
Aber das ist nicht gefilmt. Also das ist jetzt nicht abgefilmt, sondern es ist auch animiert.
Es ist genauso wie Swift eine 3D-Welt, die halt dann in Echtzeit berechnet wird. Mhm. Also nichts Gefilmtes.
Hast du das mal ausprobiert, Thomas? Thomas, sag ich schon. Markus, ich habe vor 2 Tagen mit Thomas...
Nee, Peter, ich habe es nicht ausprobiert.
Sehr gut. Sehr gut. Nee, reizt dich das mal? Oder würdest du das mal reizen? Oder würde ich das reizen, das mal so auszuprobieren?
Ja, muss man ja eigentlich mal machen.
Ja, ne? Also müssen wir uns mal irgendwie absprechen vielleicht. Kann man da auch, also es sollte jetzt eigentlich gar nicht so ein RGT irgendwie Podcast heute werden, aber kann man auch so wie wir es gemacht haben, so ein Meetup machen und da mit mehreren Leuten irgendwie fahren? Also so.
Puh, gute Frage. Also ich meine, man könnte natürlich jetzt einen Zeitpunkt verabreden, dass wir dann alle zur selben Zeit irgendeine bestimmte Strecke fahren, das geht auf jeden Fall. Aber ob man sich da jetzt auch wie bei Swift direkt zu so einem Meetup, weiß ich gar nicht. Übrigens, wer über das User-Interface von Swift schimpft, der sollte sich das hier mal von RGT angucken. Also da kriegst du echt die Krise. Das ist, okay. Das ist Katastrophe.
Aber das jetzt vom, also ich sehe jetzt das den Stellview gerade so ein Bild einfach mal geguckt, ne? Das sieht schon, also sieht auch nett aus, ne? Also vielleicht auch, weil ich den Berg jetzt kenne oder weil ich davon nicht allzu lange Zeit hochgefahren bin. Mont Ventoux sieht jetzt auch ganz nett aus und so, dass ich jetzt sage, okay, das sieht jetzt nicht ganz komplett unrealistisch aus. Und das sind da wie viele Strecken? Also massig Strecken. Also,
ja, es sind irgendwie total viele. Ich meine sogar, man kann eigene GPX-Files hochladen und ach,
das
dann,
war da. Okay.
Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich bin da irgendwie nicht weitergekommen. Ich hatte es versucht, aber es hat irgendwie nicht ganz hingehauen. Und ja, dann
berechnet. Und dann hast du deinen RGT-Account bei eBay eingestellt.
Nein. Nicht so, wie ich es sonst immer mache.
Ja.
Aber ja,
okay.
Und die sind jetzt interessante Funktion.
Und die sind von Wahoo aufgekauft worden.
Genau, die wurden aufgekauft und Wahoo hatte ja schon vorher so eine Trainingsplattform. Das war allerdings ein ganz anderes Konzept. Das war ja eher so Videos und dann also von irgendeinem Renngeschehen oder von irgendeinem Gruppetto, wo man dann da integriert war. Und dazu gab es dann ein Workout und das Ganze war ja noch kombiniert mit Yoga und irgendwelchen Dehnübungen. Also das war wirklich so ein All-Inclusive-Paket. Ja, und da haben die jetzt noch dieses RGT dabei und das Ganze gibt es jetzt zu irgend so einem Komplettpreis für, ich weiß es gar nicht, irgendwie $11 im Monat, wenn man das jährlich zahlt. Ich meine irgendwie sowas.
Also vergleichbar.
Ja, genau. Ja, und im gleichen Atemzug haben die erstmal ein paar Leute entlassen.
So macht man sich natürlich als Investor große Freunde da wahrscheinlich.
Ja. Genau.
Aber ich, also wenn die erstmal ein paar Leute das haben, ich habe ja keine Ahnung, das ist ja eher so deine Branche, Markus, im weitesten Sinne. An so einer RGT oder an so einem Swift, wie groß sind denn wie viele Leute arbeiten denn an sowas? Also, hast du eine Ahnung oder hast du so eine Vorstellung zumindest? Weil ich denke mir immer 150 Leute. Also, wenn du jetzt mal so auf einen Schlag irgendwie, sagen wir mal, 20% deines Staff rausschmeißt, nur um irgendeine Zahl mal zu nennen, ne, dann müssten ja immer noch, keine Ahnung, 750 Leute sein, die da rumarbeiten dran. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Also, wie kommst du jetzt auf die Zahlen?
Ich habe mir gedacht, okay, wenn die 150 Leute rausschmeißen, ne? Und dann habe ich mir überlegt,
aber okay, wissen wir, wie viel sie entlassen haben?
Ja, 150.
Ach so, okay.
Nur dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt, ich gehe irgendwo hin, kaufe einen Laden auf, schmeiße erstmal 20% der Leute raus, dann würden 750 ja, man, würden ja 750 noch irgendwie, nee, warte mal, habe ich ein Ding. Naja, wären halt irgendwie so eine signifikant deutlich größere Anzahl an Menschen, die arbeiten, 750 am Anfang. Ich dachte immer so Entwicklerbuten und so, sowas wie das wären jetzt nicht irgendwie fast vierstellige Anzahl an Mitarbeitern.
Schwierig einzuschätzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann einige Leute angestellt sind. Also du brauchst erstmal die ganze technische Infrastruktur, die ganze Software, also den ganzen laufenden Betrieb. Dann geht es um Entwicklung. Ich denke, Marketing ist ein ganz großes Thema. Ich weiß nicht, wie die alles sich immer finanzieren, aber in der Regel wird da ja Risikokapital reingepumpt. Oftmals.
Das ist nur so was, ringsrum, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Ne? Also deswegen dachte ich mir, okay, 150
noch. Also man sieht ja, Swift ist ja auch mittlerweile, hat er ja die Preise ganz schön angehoben über die Jahre. Weiß gar nicht, was ist. Also ich habe jetzt hier gerade mal, ich sehe beim Pricing, also das sozusagen dieses Wahoo X, das heißt jetzt dieses Wahoo und dieses RGT, beides drin. Kostet $11 plus Tax, wenn man es jährlich bezahlt.
Ja, also
Swift ist teurer.
Also wahrscheinlich wie bei uns irgendwie dann 15 Euro, ne? Also.
Genau. Was kostet Swift? 15, 17 ja. Dollar?
15 Euro.
Gut, ganz, also doch so ganz ähnlich.
Ja, ich denke nicht, dass die jetzt, also wenn die irgendwie eine Chance haben wollen, müssen, können die glaube ich nicht, also müssten die entweder deutlich mehr bieten als Swift oder zu einem, also ich glaube nicht, dass die jetzt zu Anfang zumindest einen höheren Preispunkt als Swift aufrufen können. Mhm. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das wäre zumindest nicht den Weg, den ich da als Salesman erstmal gehen würde. Egal wie nötig es wäre, mehr zu nehmen als Swift, aber könnte ich mir schwer vorstellen, aber trotzdem, ich finde so 100, mir kommt diese Zahl 150 Leute irgendwie, also nicht, dass ich das anzweifeln würde, aber mir kommt das so immens viel vor, aber klar, man weiß auch nicht, wie viel Risiko.
Naja, man hat ja schon bei Swift auch jetzt mal gesehen, also in Anfangszeiten gesehen, dass die ja schon extreme Performance-Probleme hatten, gerade wenn irgendwie viele Leute dann da waren. Also so eine Infrastruktur am Laufen zu halten, bedarf schon. Das ist hier nicht einfach mal irgendwie Computer anschalten irgendwo und dann geht's los.
Mach mal den Mac Mini hinten an, den Swift haben wir den wieder durch.
Also da steckt schon extrem was dahinter. Also nur an der laufende Betrieb. Da muss man, also nur, dass die Hardware läuft und dass die irgendwie, dass die User alle drauf können und das einigermaßen performant funktioniert. Da steckt schon Know-how dahin. Hinzu kommt, ist, also was man nicht vergessen darf, alles, was gerade so diesen Betrieb betrifft, ist ja 24/7. Ja, ja, ja. Also da arbeiten Leute in Schichten. Das ist ja nicht so, dass die um 4 nach Hause gehen und sagen, ach, wenn da was abschmiert heute Abend, ich gucke mir es morgen an.
Ja, morgen ist auch noch ein Tag.
Nein, also es kommt ja auch nochmal dazu, brauchst du auch nochmal eine dreifache Anzahl an Leuten.
Ja, klar. Aber ich, ja, okay, vielleicht kommt sowas auch zustande, so eine 150er-Zahl dann einfach da. Das vielleicht durch 3 Alarm, ja. Aber wie ich auch sage, ne, das ist sowas, da habe ich auch null einen Plan von. Deswegen mal die Frage an dich, der vielleicht am ehesten noch von uns dreien.
Ich meine, ich arbeite damit, ich bin selbstständig, aber ich arbeite quasi alleine.
Ja, ja.
Genau das Gegenteil, das andere Ende der Skala.
Ja.
Einer.
Ja, ja, aber du musst, ja, aber du musst halt nicht mit 149 ja noch teilen, ne? Nee. Du kannst einfach die Schubkarre jeden Abend runterfahren in den Keller und dann sagen, so, meine 200.000 User mit jeweils 15 Euro diesen Monat. Ich würde es dir gönnen, wenn es so wäre.
Aber interessant wären mal Userzahlen, also jetzt mal von solchen Plattformen.
Ja, ja, das wäre echt interessant.
Vielleicht hat da jemand unserer Hörerinnen und Hörer ja auch mal irgendwo was gesehen oder gehört oder so einen passenden Artikel dazu, wo das vielleicht ein bisschen mehr aufgedröselt wird, wie viel User, wie viele Mitarbeiter und. Also einfach nur so aus Interesse. Nicht, dass ich da irgendwas anzweifeln würde oder nicht, dass ich da Wahoo jetzt irgendwie beschimpfen wollen würde. Aber
ja. Ich habe das bei mir gemerkt, jetzt als ich dieses RGT getestet habe, dass ich war überhaupt nicht so motiviert, richtig reinzutreten. Also bei Swift habe ich das immer, ich bin da in so einem ständigen Wettbewerb.
Ja, das ist aber, weil du, wenn du jemand anders siehst, dann ist das ja, also wenn im Mittelalter wärst du der Ritter Lancelot, der jeden kleinen Wegelagerer direkt den Kopf abgetrennt hätte. Weil
direkt aufspießen.
Ja, direkt aufspießen oder verbrennen, der Kettenhund on fire.
Nee, aber das habe ich hier halt gar nicht, ne? Weil zuerst war ich so ein bisschen stutzig, weil hier waren ja doch ein paar Fahrer unterwegs, aber als ich dann sah, dass die alle im selben Team mit dem Namen Team Real Bot waren, da war sofort die Luft raus. Da hatte ich keinen Bock mehr.
Aber warum? Aber das verstehe ich. Also so mal anders gefragt, wenn du jetzt, wenn es die Möglichkeit gäbe, dort einen GPX-File hochzuladen. Es gibt ja auch auf den Garmins, wenn ich das richtig erinnere, irgendwie diese Figur, diese Funktion, dass man quasi gegen sich selber fährt, im Sinne von, ich habe hier eine Zeit. Ja,
so ein Ghost.
Genau, dieses Ghost Race. Wenn das wäre, wäre das denn eine Motivation für dich? Also wenn quasi hier Stift sagt, du hast diesmal 1:38 gebraucht, Ghost Race gegen dich selber, würde das funktionieren?
Doch, das würde funktionieren.
Ich würde schon sagen, weil da bist du der Kandidat schlechthin für mich, für sowas zu machen.
Das wäre auf jeden Fall eine Motivation, diese Zeit dann zu verbessern.
Ja,
ja, und bei Swift ist es halt ähnlich. Ne? Irgendjemand überholt mich, geht nicht. Dann muss ich mich erst. Ich meine, wenn die natürlich viel schneller sind, dann mache ich da keinen Versuch. Aber wenn das nur so ein paar Watt mehr sind, dann hänge ich mich da auf jeden Fall dran. Und hier. Das ist halt, naja, ich meine, so geht's mir. Das kann man wahrscheinlich nicht auf jeden übertragen.
Nee, aber du bist ja auch die Zielgruppe für sowas.
Ja, ich meine, aber das wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich die Mehrheit vermissen, dass hier mehr echte Fahrer unterwegs sind.
Ich weiß es im Moment nicht. Also für mich klingt das fast sogar noch ein bisschen reizvoller, wobei ich ja auch derjenige bin, also Swift habe ich jetzt hier komplett pausiert gerade, ne? Also vom Kenny B wollte ich ja halt draußen fahren, im Moment ist eh irgendwie Zeit schwierig. Ich weiß es nicht, aber mich würde das sehr interessieren, weil mich interessiert es ja schon so Strecken wie in den Stelvio, keine Ahnung, Ventoux und so weiter, diese historischen Strecken mal zu fahren oder den Berg XYZ einfach mal hochgefahren zu sein. Das ist nicht vergleichbar mit dem in Natur, aber so ein paar Pässe, die ich hier auf meiner Bucketlist habe, schon mal vorher da hochzufahren, das würde ich durchaus als reizvoll betrachten.
Insofern. Ja, auf jeden Fall, das ist reizvoll, ja. Allein um das mal, ja, man erlebt das ja schon dann auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, genau, es ist immer noch wie einen Film gucken und nicht selber vor Ort sein, aber ja, so ein bisschen ist es ja schon was.
Ja. Und ich weiß, wenn man die Anstiege schon mal gefahren ist, also wenn man das eh schon so ein bisschen kennt.
Ja, ja, also jetzt
Cap Formentor, also da bin ich halt auch schon ein paar Mal hoch und wenn man das dann hier fährt, das ist schon, dann kommt wieder so ein bisschen Urlaubsfeeling auf.
Genau, das habe ich jetzt eben gedacht, dass ich den Stelvio gesehen habe, definitiv. Ja. Ja, also müsste Hausaufgabe ausprobieren, nicht bis zum nächsten Mal, aber bis zum übernächsten, nee, jetzt ist es eh zu warm. Aber im nächsten Winter werde ich da auf jeden Fall mal so anstatt Swift mal was reinwerfen, einfach um es auszuprobieren. Apropos reinwerfen, ich möchte mal die These reinwerfen, dass wir hier drei Meinungen zum Thema Tubeless auf dem Rennrad oder zumindest zweieinhalb Meinungen zum Thema Tubeless auf dem Rennrad haben. Und das Bild, was ich jetzt hier gesehen habe und auch alle Thesen dazu, die via Twitter schon verkündet wurden und auch widerrufen wurden, lässt mich dann zum Schluss kommen, dass der Herr Timmer kein großer Freund des Tubeless auf dem Rennrad geworden ist, beziehungsweise in Kürze werden wird. Ist das so korrekt?
Nee. Ich fand's, ich habe Tubeless am Gravelrad und das ist auch recht breite, so warte mal, 50 Millimeter breit sind die, genau. Und da funktioniert das einwandfrei. Kaum Druckverlust und der Druck, der hält sich über Monate. Mhm. Aber am Rennrad will das einfach nicht funktionieren. Da habe ich jetzt recht teure Mäntel drauf gehabt. Specialized S-Works Turbo. Kostet eine 80 Euro. Und die habe ich jetzt, 200 Kilometer habe ich die gefahren. Dann wollte ich die erst wieder runter machen, weil die doch zu viel Druck verloren haben. Also da war ungefähr die Hälfte vom Druck am nächsten Tag war runter. Also von 6,5 auf 3 Bar innerhalb von 24 Stunden ist dann doch zu viel. Hm. Und dann dachte ich mir, ach komm, ziehst du nochmal auf, vielleicht passt das dann besser. Ja, das Problem war dann, dass ich die Reifen nicht mal vom Mantel runterbekommen habe. Also die saßen so dermaßen fest in der Felgenflanke von innen, ich konnte die da nicht rausdrücken. Ich habe mir Blasen an den Fingern geholt. Die sehe ich jetzt noch. Ich gucke gerade mit einer Träne im Auge auf die Blasen. Tut immer noch weh.
Satz, den man sonst nur von Urologen hört.
Ja, okay. Naja, und was will man da machen, wenn man am nächsten Tag ein 200er Brevet mitfahren will mit diesem Rad und man bekommt die Mäntel nicht runter? Man.
Dann macht man natürlich am Abend vorher, fängt man nochmal an, am Rad zu schrauben. Ne? Das ist am Tag von einem 200er, ist das wirklich eigentlich geschriebenes Gesetz. Am Tag vorher, ja. Nochmal alles neu machen. Das ist natürlich durchaus immer eine der cleversten Ideen.
Ja.
Kurzer Einwurf meinerseits.
Genau, dachte ich mir auch. Und ja. Es ging einfach nicht, also mit einer Schere kommt man da nicht weiter. Aber ich habe mir dann gedacht, jetzt musst du die runterschneiden, sonst wird das hier nichts. Mit einer Schere kommt man nicht weit, also direkt so eine kleine Hobbysäge genommen und dann den Mantel da runtergesägt. War auch ein bisschen knifflig, nicht die
Felge
zu beschädigen.
Hast du das vermerkt bei dem eBay-Angebot, dass die Felge durchaus den ein oder anderen Riss von der Säge hat? Nicht gemacht?
Okay. Nee, alles gut gegangen. Ich werde auch hier nichts bei eBay versteigern. Also
weil das
nur mal um
eventuelle die Schläuche. Also den Mantel könntest du reinstellen. Wenig gefahren.
Ja.
Wenig gefahren, ja. Keine Löcher, nur eine.
Nur einmal montiert.
Neuwertig, wenig gefahren.
Genau.
Aber das waren die Fulcrum 40er. Welche Laufwerte waren das?
Die Full, ja, 55 haben die, 55 Millimeter hoch sind die. Okay. Fulcrum Wind 55 heißen die ja.
Ah, okay. Ich,
genau, okay. Da waren die drauf und ja, ist alles noch heile geblieben. Und jetzt ist das Thema Tubeless auf jeden Fall für mich durch am Rennrad. Ich habe auch nicht irgendwie die Dichtmilch oder sowas gewechselt. Ich habe keine Ahnung, warum das so fest da drin saß. Und es war jetzt auch nicht lange in dieser Felge.
Vor ein paar Tagen
hatte ich das erst montiert.
Das war meine erste Theorie, dass klar, wenn die jetzt irgendwie schon ein halbes Jahr da drin ist.
Nee, nee.
Und ich, ja, es fehlt mir ein bisschen die Erklärung dazu, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was ich noch bei so einem Fall mal immer probieren würde, hat mir jemand gesagt, bei mir hat es an einem Fall mal geklappt. Ich weiß nicht, ob das so ein allgemeingültiges Geheimrezept sein kann, dass man in so einem Fall einfach auch mal mit einem bisschen, also wie alles, was im Prinzip ist Dichtmilch auch mit ein bisschen Klebstoff, ist ja auch Klebstoff drin sozusagen, ne? Mhm. In so einem Fall, hättest du mich gefragt an der Stelle, hätte ich gesagt, versuch auf jeden Fall mal mit dem Föhn dran zu gehen. Klar muss man bei den Carbonfelgen dann auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber zumindest mal kurz hätte ich das vielleicht versucht. Vielleicht sagt doch irgendein Hörer, bist du bekloppt, so habe ich meine Laufräder ruiniert. Kann sein, aber das hätte dann ja auch wieder Umsatz bedeutet, ne? Insofern, mal gucken.
Nee, mit Aceton, hast du das probiert mal, da irgendwie das anzulösen?
Nee, ich glaube, Aceton, das ist dann aggressiv gegenüber die Carbonstruktur. Ich meine, das macht sich nicht so gut mit dem Harz von den Carbon.
Ja, das ist ja ziemlich flüchtig, also das verschwindet ja. Und ich glaube, ich habe Aceton genommen, um den Kleber helf mir auf die Sprünge, Schlauchreifen runterzuholen.
Okay. Als ich mal mir fällt gerade was ein, was ich mal geschafft habe mit Farbentferner. Also das ist allerdings noch wesentlich aggressiver als Aceton. Damit habe ich mal einen Carbonrahmen behandelt und der war danach nicht mehr zu gebrauchen. Also nee, seitdem bin ich da vorsichtig. Also ich habe da nichts irgendwie an Chemikalien verwendet und ja.
Ja.
Hätte ein Versuch wert gewesen.
Ansonsten, was immer geht, ist irgendwie Waschbenzin anbrennen.
Oder einfach normales Benzin und anzünden.
Ja,
genau. Also ich habe jetzt mal hier so eine Kurzrecherche hat ergeben, ordentliches, ausgehärtetes Epoxidharz kannst du mit Aceton nicht kleiden, wenn du die Felge nicht da ewig dran einigst, kein Problem. Wenn dein Kleber nach Acetonmantel noch immer stärker ist, die oberste Laminatschicht ist entweder deine Felge schlecht produziert, würde ich bei der Fulcrum nicht sagen, oder du hast brutale Gewalt angewendet. Ja. Aber also ich hätte da auch Schiss gehabt, muss ich gestehen. Aber das wird gerne benutzt, wie du eben schon sagtest, um Schlauchreifen dann wieder den Klebstoff zu entfernen an der Stelle. Oder auch
Aceton.
Oder auch um Decals von der Felge runterzuholen. Also quasi die Aufkleber da mitzumachen. Dennoch ist Aceton auch bei, hier sehe ich gerade bei Zedler-Gruppe, dass die sind, sagt ihr euch was? Ist so ein
Ach, das ist von Tourmagazin, dieser Tester, oder?
Ja, nee, Zedler-Gruppe, ja, aber nee, Zedler-Gruppe ist auch so eine, die Test ist grundsätzlich so eine, so ein Veröffentlicher und die Test, die so Fragen am Antworten, ne? Tourtechnik-Experte, Aceton ist ein wunderbares Reinigungsmittel, ist es, über alle Reinigungsmöglichkeiten, schädigen Lösungsmittel, Aceton hat Potenzial, sehr ist eine Wertstoffe anzugreifen, wie etwa Carbon. Dennoch ist Aceton auch bei Carbon nicht grundsätzlich zu verordnen. Wenn man einen Gabelschaft lediglich mit acetonhaltigen Lappen abreibt, besteht keine Gefahr. Tränken Sie doch den Gabelschaft lediglich mit Aceton und lassen gar längere Zeit anwenden, kann nicht ausgeschlossen und beschädigt werden. Genau. Also, ne, also abwischen etwas, wie du es jetzt bei dem Klebstoff gemacht hast, ja. Aber ich glaube nicht, dass du mit so abwischen, dass du da den, weiß ich nicht. Aber kann man ja vielleicht einfach so mal im Hintergrund.
Also Aceton einlegen und wird es schon einwirken lassen, ist vielleicht nicht so.
Genau, ratsam. Oder seine Badewanne mit Aceton voll machen und da dann die Laufräder erstmal so drin baden. Das bitte nicht. Ist auch grundsätzlich wahrscheinlich keine gute Idee.
Das verflüchtet sich ja extrem schnell, Aceton. Ja. Wenn du da aus der Flasche irgendwie was in einen kleinen Behälter machst und da irgendwie eine halbe Stunde mit einem Lappen über deine Felgen rubbelst, dann, also das gibt's nichts zum Wegkippen. Ist einfach weg.
Aber ich wüsste auch gar nicht, wo ich da hätte rubbeln sollen, weil ich bekam ja gar nicht, wie nennt man das jetzt? Also ich bekam den Reifen gar nicht weit genug aus der Felge raus, um da irgendwo anzusetzen, wo sich dieser Klebstoff befindet. Das saß so dermaßen Spack in der Felge. Also da.
Du hättest vielleicht mit einer Spritze das Aceton in den Reifen reinspritzen müssen.
Ja, da wär aber nichts mit verflüssigen, also dass sich das so schnell wieder
verflüchtigt, genau.
Verflüchtigt, das wäre da nicht gewesen. Und dann hätte das wahrscheinlich doch einen irreparablen Schaden hinterlassen.
Ja, schade. Wie waren die Reifen denn? Also das hätte mich jetzt so gedreht, weil ich bin einmal Specialized-Reifen gefahren. Ja, schade.
Doch, waren schön schnell. Jetzt hat sich das wieder. Jetzt habe ich wieder ganz andere. Ja.
Aber also, wie sagt man so schön? Nach fest kommt kaputt.
Genau.
Dazwischen
gibt es nichts.
Damit ist das Experiment Tubeless auf dem Rennrad für dich beendet. Erst einmal.
Ja. Auf jeden Fall.
Also bis zum nächsten Mal.
Nee, also keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich mir irgendwann nochmal andere Felgen hole, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal versuchen.
Würdest du es jetzt auf die Reifen oder auf die Felge schieben?
Ich glaube auf beides. Wahrscheinlich war das so eine toxische Kombination aus Felge und Mantel, dass die ja einfach zu Spack saßen. Mhm. Mit einem anderen Mantel hätte es vielleicht besser geklappt. Könnte man natürlich nochmal ausprobieren, aber ich habe jetzt gerade keinen Nerv mehr.
Ja, nee, also nächste Woche würde ich das an der Stelle auch nicht machen. Da bin ich.
Ja, fährst du den nächsten 300er Privé?
Ja, 300er wäre gewesen. Jetzt, morgen ist ja 400.
Na, da kannst du doch heute nochmal den neuen drauf ziehen. Das ist doch perfekt.
Ich wollte eine Brücke.
Warte mal ab, Markus. Ich habe hier noch was in der Hinterhand. weil ich möchte das, ich möchte auch zum Thema Reifen jetzt noch ein bisschen was erzählen. Oder meine Erfahrung der letzten, einmal vom Candy nochmal, es kamen so ein paar Fragen auf mich noch zu, die ich dann so in den nächsten Folgen immer so mal mit einem kleinen Kapitelchen abarbeiten werde.
Warte mal, ich habe mal an Herrn Zimmer eine Frage.
Ja, natürlich.
Klar. Aber die Felge kannst du jetzt quasi auch noch anderweitig nutzen. Das war ja jetzt.
Ja, ich fahre jetzt einfach mit Schlauchreifen. Also okay. Nicht mit Schlauchreifen, sondern mit Schlauch und
mit Schlauchreifen. Mantel. Ja.
So wie du es vorher auch gemacht hast.
Genau.
Ah, okay.
Kein Druckverlust mehr, endlich.
Aber nicht so ein schönes Abrollverhalten.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Egal. Thema Tubeless habe ich so drei Mini-Kapitel. Mini-Kapitel eigentlich. Punkt A. Ich fand mich auch gerade am Rennrad Tubeless. Montage super easy, Reifen halten immer so Monat ungefähr den Druck drauf. Bin gar nicht so viel gefahren bisher damit, also auch nicht, dass das jetzt irgendwie so wäre. Lange damit unterwegs gewesen und so. Also Bombe. Einwandfrei. Ich habe es auch nicht versucht abzumontieren, das muss ich auch ehrlich gestehen. Aber sehe ich auch im Moment gar keinen Grund zu. Das sind, kann man an der Stelle, oder muss man auch ehrlich sagen, von Pirelli, die haben mir ein Paket geschickt mit 4 Reifen. Das sind die P-Zero. Die werde ich auch, wenn ich das nächste Mal neue Reifen von irgendwie mal wieder Lust auf zu wechseln, werde ich sie dir auch schicken, dann kannst du sie ausprobieren. Und direkt danach, also entweder runterschneiden wieder, wenn es nicht gut ist, oder ansonsten eine Meinung davon machen. Bin ich sehr angetan von. Also ein Arbeitskollege hat, ich weiß gar nicht, Grüße an der Stelle, an den Basti, der hat, glaube ich, 7 oder 8, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Laufräder insgesamt zu Hause. Also Laufradsätze mit seiner Freundin. Und er hat die alle mit Pirelli-Reifen ausgestattet. Alle mit diesem P-Zero, der fährt nicht tubeless, sondern mit Tubes, und war da immer schon von angetan, weil die sehr leicht sind und sehr schnell. Und die fahre ich jetzt in der 26mm Variante. Da war ich auch nicht ganz sicher, weil ich weiß nicht, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht mehr erinnern, weil diese tragische Geschichte ist schon mindestens 5 Jahre her, dass ich an dem Ritchie-Rennrad mal sehr, sehr schöne 27mm Reifen montieren wollte, aber das nicht gepasst hat. Also die Gabel ist dafür zu eng gebaut. Das ist noch so eine typische Felgenbremse und ich kriege da keine 27er rein. Und jetzt habe ich mal 26er probieren können in dem Zusammenhang und die 26er passen da rein. Und das ist quasi jetzt so das Breiteste, was ich da verbauen kann. Und das fühlt sich echt gut an. Und wie gesagt, das mit der Tubeless-Montage war super, super easy, super simpel. Und bin da sehr, sehr glücklich mit. Also ich bin jetzt
noch. Ja, dann warte mal auf die Demontage.
Ja, ich habe ja keinen Grund im Moment. Weißt du? Ich muss ja. So alle paar Monate, was heißt alle paar Monate? Ich habe jetzt, glaube ich, zweimal so ein bisschen nachgepumpt. Und ich hatte ja, also ich habe ja Tubeless demontiert schon mal die Challenge, die Hutchinson, die Goodyear. Also das hat ja alles schon, habe ich alles schon mal gemacht. Deswegen war ich so irritiert, deswegen dachte ich auch, du wärst ewig lange damit gefahren. so wie das bei meinen Challenge war. Die waren ein bisschen schwerer zu demontieren, aber jetzt auch nicht wirklich richtig schlimm. Deswegen war ich auch so irritiert. Also über die P-Zero werde ich nochmal in Ruhe irgendwann sprechen, wenn ich damit mehr Erfahrung habe. Und danach werde ich sie dir auch, also das mache ich durchaus ernst, ne? Ich kann die gerne nochmal schicken dann, dass du sie auch nochmal ausprobieren kannst. Also zumindest, ob das vielleicht jetzt auch ein bedauernswertes Einzelschicksal war.
Mit denen. Kann ich die dann auch mit Schlauch fahren?
Die kannst du auch mit Schlauch fahren, aber ich würde sie an deiner Stelle, glaube ich, lieber mit tubeless nochmal ausprobieren. Das war der Punkt 1. Punkt 2, tubeless am Gravelrad. Ich weiß nicht mehr, wer und wo, hatte gefragt, welche Reifen ich konkret und ganz genau beim Kenny B gefahren bin, aufgrund der Bilder. Und ob ich da nochmal eine Rückmeldung kann. Und das waren auch aus diesem eben erwähnten Pirelli-Paket Pirelli-Reifen. Und zwar, ich tue mich immer damit schwer, das richtig auszusprechen, deswegen rufe ich sie mir gerade nochmal auf. Das waren die Pirelli Cinturato Reifen. Und als ich die das erste Mal vorher gegoogelt habe, war ich ein bisschen irritiert, weil Cinturato, so heißen auch irgendwelche Autoreifen von denen. Das heißt, wenn du nach Pirelli Cinturato suchst, hast du ungefähr 500 Treffer von irgendwelchen komischen Autoschluppen, von denen du nichts wissen willst. Und die gibt es in drei Varianten. Einmal für Mixed Terrain, einmal für Hard Terrain und einmal für Velo, heißen die einfach. Oder die heißen Cinturato Velo und die anderen Hard Terrain und Mixed Terrain. Ich hatte die Mixed Terrain, das sind sozusagen die man benutzt, wenn man ja gemischtes Terrain erwartet. Ne? Also ich würde es einfacher sagen, die Mixed sind für auch ein bisschen Schlamm oder für schlechteres Gelände mit deutlich mehr Profil. Die Hartera ist wahrscheinlich, wenn du auch ein bisschen mehr Straße fährst und nur irgendwelche Feldwege, Waldwege und so weiter und so fort. Und habe ich das geträumt oder habe ich das gesagt, dass ich dir auch gesagt habe, dass die für den Dirty Bohrwagen wahrscheinlich ganz gut geeignet sind?
Puh, gute Frage.
Ich glaube, ja, dann haben wir es beide vergessen wohl. Also war ich wirklich sehr, sehr begeistert von. Also die haben mich jetzt diese hunderte von Kilometern in ein paar Tagen, Entschuldigung, wirklich ohne Probleme, kein Druckverlust, völlig fantastisch, auch bei schlechten Straßenbedingungen oder ne, also im Gelände durch die Transport. Das Profil sieht gar nicht so extrem aus. Vielleicht bin ich jetzt auch dadurch, dass ich auch relativ viel mit Mountainbike-Reifen zu tun habe, da auch ein bisschen vorgeprägt mit irgendwelchen Downhill-Schlammreifen oder so. Sieht gar nicht so extrem aus, aber fährt sich wirklich auch im Gelände ganz gut. Ich hatte nur wirklich sehr, sehr selten irgendwie, dass die Reifen durchgedreht sind, weil irgendwie Sand war oder so. Aber da wäre wahrscheinlich jeder Reifen an seine Grenze gestoßen. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Ich hatte noch vorher auch einen kleinen Twitter-Austausch mit irgendjemandem. Habe ich vergessen, mit dem ich auch hinter mich nochmal, ich glaube, bei der Velo Berlin unterhalten habe, der auch gesagt hat, ja, er würde den vielleicht auch fahren wollen und war da auch sehr angetan worden. Ja, es war euch Pirelli so als Reifenhersteller jetzt so auch im Rennrad- oder Gravel-Bereich in den letzten Jahren mal untergekommen, wenn irgendwo am Rad? Markus?
Also ich bin da ganz konservativ, was die Reifenwahl bei mir betrifft.
Ja, der Deutsche fährt Conti.
Ich fahre seit, keine Ahnung, ich würde sagen 20 Jahren Conti, das stimmt vielleicht nicht ganz, aber 10, 15 sind es bestimmt.
Sind deine Felgen tubeless tauglich? Nee, ne?
Nee, ich denke nicht.
Nee. Mann. Dann muss ich dir halt noch ein paar Laufräder dazu organisieren, ne? Wenn du das mal ausprobieren sollst.
Tu's nicht.
Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Der Tim war links, Hoffi rechts. Vielleicht ist das auch durch das etwas experimentierfreudige Umfeld, in dem ich mich da bewege, dass da natürlich immer viele verschiedene Reifen. Aber wenn du mir jetzt irgendwie sagen würdest, hier, pass mal auf, hier ist ein Shop, such dir 5 Rennradreifen aus. Ich weiß, also ich glaube, dass ich würde immer noch mindestens 2 vor dem Continental nehmen. Mindestens 2. Einfach so. Vielleicht sogar 3. Wahrscheinlich 3. Also seid experimentierfreudiger bei Reifen, das möchte ich immer wieder jedem gerne sagen, weil im Prinzip ist es ja ein Verschleißartikel, also die meisten fahren ja eh nur eine Saison, anderthalb vielleicht damit und da kann man ja auch mal was ausprobieren, wäre meine Hoffnung.
Ja, das schon. Für mich ist immer der Punkt Pannenanfälligkeit.
Ja, aber wie viel, ja, aber das... das
und wie kriege ich Reifen auch runter? Also da gibt es dann auch Reifen, die eher nicht so gut runtergehen.
Ja, aber das kannst du ja gar nicht wissen, wenn du die letzten 15 Jahre immer nur Conti fährst.
Ich meine, gibt so einen Podcast, da erzählen die Leute,
so, ja, ja.
Finger abbrechen beim Abziehen.
Ja, und ja, aber das sind die gleichen Leute, die Reifen noch nicht draufkriegen. Ja, du bist ja. Nee, aber. Also, Timmer, du bist doch auch eigentlich experimentierfreudig bei Reifen. Warum fahren die Deutschen alle nur Conti und vielleicht mal ab und zu einen Schwalbe?
Was der Bauer nicht kennt.
Ach so, ja, gut. Ja, du meinst, wir müssen mal so ein Care-Paket nach Norwegen schicken mit Reifen, irgendwie so ein paar schöne Vittoria in 25.
Ja, also Vittoria habe ich ja jetzt auch wieder drauf.
Ah,
als,
sehr gut.
Als Nachfolger zu den Specialized. Und die sind wirklich toll.
Ja, meine Rede.
Siehst du, ich bin auch mal, ich hab zwischendurch mal einen Ausflug gemacht. Ich habe irgendwie mal, weiß gar nicht, wie ich dazu kam, ich habe die auch mal gefahren und habe damit nur Probleme gehabt.
Das würde ich jetzt nicht verallgemeinern.
Nee,
aber vielleicht auch schon zu lange her.
Ja, das war kurz nach dem Mauerfall. Ich bitte dich. Also, da hat sich doch was getan. Also, das kann man jetzt auch nicht mehr sehen. Also, ich meine, klar, ich würde jetzt an deiner Stelle wahrscheinlich auch von der Veranstaltung nicht jetzt zwei Wochen vorher nochmal neue Reifen aufziehen, ne? Und was experimentierfreudig sein. Aber vielleicht danach mal. So nach dem Motto, okay, jetzt habe ich das Ding, ne, nach Hause gemacht. Fürs nächste Mal probieren wir was Neues aus. Also die Titurato ist auf jeden Fall, wenn ihr etwas sucht für Gravel-Reifen, die man im Gelände fahren kann und die da auch robust sind, einiges aushalten, also das Terrain, auf dem wir unterwegs sind, gibt es auch ich bin jetzt in 40 gefahren, gibt es auch in 45. Ich hätte sie manchmal lieber in 45 gehabt, aber ich wusste nicht so ganz, ob mein Reifen, also der ist, glaube ich, nur bis 40 freigegeben. Deswegen war mir das ein bisschen zu unsicher, da über diese Freigabe hinauszugehen. Im Nachhinein bin ich auch ganz glücklich darüber, bei dem ganzen Schlammgeschichte. Und ich überlege jetzt auch mal, ob ich mir die Hartera noch zulege. Einfach so für den Normalbetrieb. Oder vielleicht auch sogar die Velo. Es gibt noch Ginto Hato Velo, die sind dann nur mit einem ganz bisschen Profil, die vielleicht mal für das Midnight Special schnell rollen soll. Und das nächste, was ich noch erwähnen wollte, habt ihr, also du natürlich nicht, Markus, aber du, Timmer, wenn du. Nee, also vielleicht schon. Wenn du Tubeless-Reifen wechselst, ne? Also du sagst, okay, ich habe hier meine Felge, ich nehme Tubeless-Reifen raus, ich nehme Tubeless-Reifen, montiere den ab und montiere einen anderen Tubeless-Reifen drauf, weil das habe ich letzte Woche Samstag, glaube ich, gemacht. Wie gehst du da vor? Also das würde mich mal interessieren. Oder gibt es da so ein allgemein, oder auch wie Hörerinnen und Hörer da vorgehen, das würde mich auch interessieren.
Du meinst beim Reifen aufziehen, also abziehen?
Nee, ist ja also bei diesem ganzen, vielleicht sollte ich, ja, bei diesem ganzen, die Dichtmilch, ne? Also weil ich hatte da noch massenhaft Dichtmilch drin. Ach so. Schützt du die weg, wischst du die aus und dann weg oder was machst du damit?
Kommt drauf an, wie lange die da drin war, aber normalerweise, also angenommen, ich ziehe den Reifen jetzt nach einem halben Jahr ab, dann ist da ja kaum noch Dichtmilch drin, weil das verdunstet ja dann doch und das ist dann nur noch so ein brauner Klecks, da mache ich nichts mehr mit, das kippe ich dann weg.
Ja, genau, aber also weil ich habe die Cinturato jetzt, sagen wir mal, so vor 2,5 Monaten aufgezogen, also so nach dem Motto, okay, die ist jetzt, wir sind jetzt wirklich fürs Gelände, das heißt, die ziehe ich dann jetzt auch vor der Veranstaltung drauf und weiß auch, dass ich die hinterher, weil ich nicht so oft hier richtig im Gelände fahre. Ich habe noch so ein paar Schwalbe hier, die Byte One, G1 Byte und Allround, die ich so gerne in Kombi fahre. Und dann dachte ich so, okay, ne, da muss jetzt ordentlich Milch rein für die Veranstaltung, weil wenn du den einen oder anderen Platten hast, aber danach wirst du doch wieder wechseln. Also wie machst du das jetzt rein technisch, dass du, es gibt von Milkit so ein schönes Kit, aber das habe ich leider nicht. Aber wie machst du das dann? Also wie kriegst du das wieder rüber?
Die Dichtmilch? Mhm. Mit einem Eimer. Ich ziehe den Reifen halt an einer Seite aus der Felge raus, sodass ich da den so ein bisschen knicken kann und quasi so einen Ausfluss habe. Und dann kann man das sehr bequem in einen Eimer reinkippen. Klappt nie wirklich perfekt. Also ein paar Tropfen landen da immer daneben, aber.
Du bist einfach so viel klüger als ich.
Irgendwie, ich sag mal so 90% kann ich retten.
Ja, das ist einfach viel klüger. Weil, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Reifen einmal so komplett vorsichtig abmontiert, weißt du, mit so Engelsgeduld und in kleinen Schritten und immer geguckt, dass das untere unten bleibt, wo sich die Milch gesammelt hat. Hab dann, oh Gott, das kann, und hab dann mit der Spritze aufgezogen, Ja, die Milch. Hab die dann wiederum in einen, ich habe von Schwalbe so ein 60 Milliliter Fläschchen, hab dann mit der Spritze das in das Fläschchen reingepackt, immer so bestimmt 15, 20 Mal, und hab dann diesen Reifen auf der zur Seite gelegt, hab den neuen Reifen auf die Felge und hab da dann die Flasche mit der Dichtmilch irgendwie dann, nachdem der neue Reifen montiert war oder der neue alte Reifen montiert war, mit dem Fläschchen über das Ventil dann reingefüllt.
Ja, aber so doof ist das doch auch nicht. Ich meine, du hast den Vorteil, dass du es dann direkt schon in diesen kleinen Fläschchen hast, ne?
Ja, aber ich
kann es dann in den Eimer und muss das ja dann vom Eimer wieder in irgendwas reinbekommen.
Ja, aber du kannst ja aus dem Eimer ins Fläschchen und dann das vom Fläschchen ins Reifchen.
Ja, aber von dem Eimerchen in das Fläschchen ist nicht so einfach, weil der Eimerchen so groß ist.
Vielleicht nimmt man dann einfach so einen großen, weißt du, diese 500 Gramm oder 1 Kilo Joghurtbecher, Becherchen.
Ja, oder ein Trichterchen.
Ein Trichterchen, dann um das vom Eimerchen ins Becherchen zu packen. Ja. Genau. Okay. Diminutiv heißt das, glaube ich, ne? Oder? Weiß ich nicht. Du bist der Sprachmensch.
Verniedlichung? Oder was meinst du jetzt?
Ja.
Kann sein. Ja. Weiß ich nicht.
Würde ich doch jemanden kennen, der sich mit Sprache auskennt. Ja, okay, aber ich finde das mit dem Eimer, finde ich eigentlich die galantere Lösung. Muss ich mir fürs nächste Mal merken.
Ja, dafür ist das ganz gut.
Nee, weil da war noch so viel gute Dichtmilch, also was heißt gute Dichtmilch, aber noch brauchbare Dichtmilch drin, dass ich da, also bestimmt nochmal so 60 Milliliter. Und dann habe ich die einfach nochmal in den anderen Reifen. Und da hat die Montage auch wieder ganz einfach, also vor allen Dingen, wenn du einen Reifen mal, weiß nicht, ob ihr die Erfahrung teilt, wenn ein Reifen mal tubeless montiert war, den dann wieder drauf zu kriegen, dann hält er auch bombendicht, weil der hat ja von innen ist er ja schon wie imprägniert. Das war ganz wunderbar. Ja, und jetzt habe ich die Schwalbe wieder drauf. Und die Cinturato sind in den Keller gewandert. Und gucke ich mal. Ich habe jetzt mal, was ich damit so ganz genau mache. Bin auch nicht ganz sicher. Der eine hat so einen kleinen Cut, da muss ich noch überlegen. Ich habe die jetzt mal bei eBay reingestellt, ob es da noch Geld für gibt, aber ich glaube, mit dem Cut, das wird wahrscheinlich nichts. Du bist doch der
Experte. Der geht schon rein, also richtig tief, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen, aber das Rad war bei uns in der Werkstatt und da haben die gesagt, da ist schon 2-3 Mal Milch rausgespritzt.
Oh, okay.
Da könnte man wahrscheinlich von innen so einen Flicken vormachen. Aber.
Ja, reduziert den Wert.
Das auf jeden Fall. Und ich habe es auch ehrlich angegeben. Muss ich mal gucken. Aber vielleicht kaufe ich auch noch einfach den zweiten davon, also einen zweiten neuen, und dann hat man ja auch wieder ein gutes Set, was ich dir dann für den für den Dirty geben kann. Muss ich mal überlegen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich vielleicht auch beim Dirty Ball dabei bin?
Ja, hattest du.
Ja, war also gut. Muss ich mir aber nochmal überlegen, genau. Aber ich muss dann nochmal wieder in Form kommen. So, das war mein Ausflug hier gerade zu Tubeless und den Cinturato. Und dich werde ich vom Rennrad wieder überzeugen, Kenny, und den Herrn C. Ich glaube, das nächste Mal, wenn du irgendwie wieder hier in der Gegend bist oder mal hier in der Gegend bist, dann werde ich dir einfach mal eins meiner Rennräder geben, wo ein Tubeless montiert ist, und dann fährst du damit und dann merkst du einfach mal den Unterschied. Oder wir packen die Laufräder einfach in dein Rad rein.
Können wir gerne machen.
Aber?
Ach, kein Aber. Ich weiß auch nicht, also ja, nee, ist schon schön.
Also
ich weiß auch nicht, es begeistert mich einfach nicht. Jetzt nicht, wo ich sage, also im Mountainbike-Bereich und so sehe ich das ja alles ein. Mhm. Da finde ich, hat das ja auch voll seine Daseinsberechtigung. Aber ich sehe jetzt irgendwie.
Ich hatte seit ich.
Aber das liegt doch vielleicht daran, dass ich mit Platten toi, wenig Probleme habe. Das ist einfach für mich. Also, die Story vom letzten Jahr. Also, ich bin irgendwie bis September ohne Platten gefahren. Und dann im September halt mal 2 Stück. Aber dann war es das auch wieder.
Ja, Markus, bleib dabei. Du musst nichts ändern. Vergiss das mit den Tubeless.
Ja, ich denke auch.
Diese Sache, die kannst du locker überspringen.
Was mein Swift ist das Tubeless des Cs. So. Wir werden sehen. Aber dann erzähl doch jetzt mal von dem 200er Brevet, den du Anfang Mai gefahren bist, Timmer.
Ja, das war schön. Also ich hatte ja geplant, eine ganze Serie zu fahren. Also Serie heißt ja 200, 300, 400 und 600. Und das wird jetzt schon ein bisschen schwierig. Also der erste Ausgabe, also jetzt dieser 200er, das war die erste Veranstaltung von ARA Ruhrgebiet. Also die haben sich jetzt dieses Jahr erst gegründet oder letztes Jahr. Auf jeden Fall jetzt war das die erste Veranstaltung von denen. Und das ging halt in Dortmund los. Übrigens hatte ich eine Woche später eine positive Corona-Warnung auf meiner Corona-Warn-App direkt von dem Veranstaltungstag. Also irgendjemand da am Start muss positiv gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Okay. Aber ich habe mich nicht angesteckt, zum Glück. Obwohl da wirklich keiner eine Maske auf hatte. Aber ja, es war ja auch draußen. Aber egal. Nee, und das ging dann auf jeden Fall, ja, 211 Kilometer waren das. Und das ging dann von Dortmund Richtung Sauerland. Und ja, es war recht bergig. Also so 2200 Höhenmeter über die 200 Kilometer. Mhm. Und ich war auch relativ flott, wie ich finde, also fast 27er Schnitt.
Das finde ich flott bei den Höhenmetern.
Ja, mhm. Und ich hatte auch am Anfang, also ich sag mal so, die ersten 80 Kilometer hatte ich auch eine recht schnelle Gruppe. Und dann kamen die ersten längeren Anstiege und dann sind die einfach abgezogen. Irgendwie waren das auf jeden Fall, auf einmal waren das komplett andere Welten. Ich weiß nicht, woher das dann kam, ob ich dann so abgebaut hatte oder die auf einmal einfach Bock hatten, jetzt richtig reinzutreten. Da trennte sich dann auf jeden Fall
die Spreu vom Weizen.
Und ich gehörte nicht zum Weizen.
lass den Hafer mal hinten liegen, lass uns mal Rennen fahren.
Ja, ja. Vorher habe ich übrigens so ein paar auf den Deckel gekriegt, was ich schon ein bisschen skurril fand. Also ich fahre jetzt auch schon ein paar Jährchen Rennrad und auch schon diverse Male in größeren Gruppen. Und da hat mich einer angesaugt, weil ich gewagt habe, ihn, ich war rechts neben ihm und ich wurde dann so ein bisschen schneller als er. Und das könnte man natürlich jetzt interpretieren als, ich will ihn rechts überholen. Wollte ich aber gar nicht. Ich wollte einfach nur so ein bisschen wieder mit mein Lenker vor seinem oder auf seine Höhe, auf jeden Fall nicht direkt da schräg hinter ihm, wo er mich kaum sieht. Und der hat mich total angesaugt hier von wegen, hier rechts überholen geht gar nicht, gefährdet das hier alle und so, okay, ja, ich will jetzt natürlich keinen Stress und naja, und dann irgendwann zwei Minuten später das gleiche nochmal, weil er wurde halt langsamer, ich war schneller.
Ja, das
was soll ich da machen? Wenn der Typ langsamer wird und ich rechts neben ihm bin, muss ich dann auch direkt abbremsen, damit es auf keinen Fall so aussieht, als würde ich ihn rechts überholen? Also eben.
Vor allen Dingen macht sich Bremsen in einer Gruppe immer schön. Mhm. Da schafft man sich viele Freunde.
Ja, ja. Genau, das ist auch nochmal so ein Thema. Ja, also, und ich dachte jetzt, okay, ist der eine Typ, der, weiß ich nicht, vielleicht was Falsches gegessen vorher und dann war aber sein Kumpel, der war genauso drauf. Dann durfte ich mir da von zwei Typen was anhören, was ich denn hier für tolle Ideen hätte.
Und hast du gesagt, du sollst erstmal, lass mich jetzt mal richtig mit meinen Ideen anfangen, von wegen Tubeless-Montage am Arm vorher ändern und so weiter.
Ja, und dann gab es erstmal eine Gratis-Einführung, auf was man so beim Rennradfahren alles zu achten hat. Und ich habe das alles dann über mich ergehen lassen, weil ich keinen weiteren Stress wollte irgendwie. Weil die waren halt auch in meiner Gruppe. Okay, ich hätte mich da jetzt auch irgendwie zurückfallen lassen können, hatte ich jetzt aber auch keinen Bock.
Nee. Aber ich hätte, also in solchen Situationen muss ich echt an mich halten, die Leute nicht auszulachen, was dann wahrscheinlich meistens noch mehr Ärger bringt.
Ich meine, er hat natürlich auch, irgendwie hat er natürlich auch recht, das ist ja nicht komplett falsch. Klar ist das irgendwie eine Unfallquelle, aber ich meine, so ist das nun mal, wenn da zig Leute, also es waren so ungefähr 20 Leute in der Gruppe, da ist es halt so, dass auch mal jemand auf der rechten Seite ein bisschen schneller ist.
Ja, vor allem, wenn du der langsamer bist, dann hast du links zu fahren, links fahren. Also, ne?
Ja. Aber ja, also dumm gefragt, es wird nicht quasi irgendwie organisiert da gefahren. Also bei 20 Leuten würde ich ja sofort sagen, irgendwie zwei Reihen und dann wird quasi, wie sagt man es auf Deutsch, eine Rolle gefahren. Also
belgischer Kreisel.
Belgischer Kreisel.
Kreiseln, genau, Kreiseln. Also.
Nee, so, das war noch, also die waren alle noch am Quameln, ne? Also das war jetzt relativ locker. Das war jetzt nicht, weiß Gott, wie mit Puls auf 160 oder so.
War ja auch kein Rennen, sondern halt so
ein. Nee, das war ganz am Anfang. Die waren alle noch am Quatschen.
Ja, aber das kann man ja auch trotzdem da machen, also Kreisel fahren. Dadurch ist ja könnte organisiert. Man, ja. Ist einfach in der Reihe fährt halt schneller, der andere ordnet sich vorne dann links nach rechts ein, lässt sich nach hinten fallen.
Aber dann kannst du halt ja nicht quatschen. Du fährst ja dann alle, weiß ich nicht, paar Sekunden fährst du jemanden anderen.
Genau.
Ja. Genau. Ja, das war ja nicht die Intention. Die wollten ja alle quatschen.
Dieter und Rudi kriegen das nicht hin. Dieter und Rudi machen ihren Vatertagsausflug dieses Jahr ein bisschen früher und wenn da jemand stört, dann ist das nicht, dann sind die so. Ja, also ich finde auch, ne, wenn es eine Gefahrenquelle wäre, aber das ist jetzt kein Rennen und die fahren nicht alle auf Anschlag und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, du bist ja jetzt nicht rechts, also gehe ich mal von aus, nicht rechts einfach vorsätzlich vorbeigefahren, um die zu überholen, sondern die haben einfach ein bisschen zu viel gequatscht, so würde ich das interpretieren und dann,
ja, mein Gott. Genau.
Vor allem, man kann ja auch normal miteinander umgehen dann an der Stelle, ne? Also muss ja nicht.
Das war ja auch nicht, weiß Gott, wie schnell. Also das war ja wirklich, wie ich jetzt schon mehrmals sagte, das wäre so gemütlich. Hm. Aber naja, egal.
Ja.
Ja, so fing es auf jeden Fall an. Aber es war trotzdem, hat trotzdem echt viel Spaß gemacht. Ich war auch ganz schön kaputt. Also ich hatte am Ende auch nichts mehr zu trinken. Es war auch relativ warm. Also ich gucke jetzt hier gerade bei Strava im Durchschnitt 15 Grad. Und am Ende, da war es auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viel Grad wir da hatten, auf jeden Fall irgendwas über 20. Mhm. Und ich hatte maximal nichts.
Maximal 21.
Ja, da steht's. Ich hatte nachher nichts mehr zu trinken und da musste ich noch 20 Kilometer fahren. Ich hatte allerdings auch keinen Bock, jetzt noch irgendwo anzuhalten und naja, ich habe mich auf jeden Fall komplett leer gefahren.
Ja, ist ja Sinn.
Ja, das war auf jeden Fall.
Was ich bewundernswert finde, dass du bei 211 Kilometern eine verstrichene Zeit von 8:37, also 8 Stunden 40, sag ich mal, hast und gefahren und bewegt hast. Also du hast nur 40 Minuten Pause gemacht an dem Tag. Das finde ich für 211 Kilometer echt wenig.
Ja, ich habe einmal, es gab so eine Raststätte, da war eine Kontrolle und da habe ich einen Apfelkuchen gegessen und das war die einzige längere Pause, ja.
Ja, aber auch mal Wasserflaschen auffüllen und so, das dauert ja auch immer, da sitzt man ja auch mal 10 Minuten. Also finde ich wirklich so 50 Minuten jetzt bei so einem Tag, finde ich echt wenig, also Hut ab.
Ja, ich hatte aber auch irgendwie Bock. Also das hat echt einfach nur Spaß gemacht.
Ja, wenn es dann so der erste sonnige Tag ist und so, ne, und die Beine sich vorher gut anfühlen und man Bock hat und dann diejenigen, die einen ankacken, auch noch wegfahren kann vielleicht, ne, das ist musstest du noch bei den Bergen dann die reißen lassen?
Nee, die waren dann irgendwann weg. Die waren Gott sei Dank noch langsamer als ich. Und das war dann kein Thema mehr. Den einen habe ich nachher nochmal wieder getroffen. Der war nämlich in der stärkeren Gruppe. Und der hat dann aber irgendwie überzogen. Der stand dann an irgendeinem Kiosk und da ging gar nichts mehr. Der war komplett fertig.
Hast du ihn gefragt, ob er Hilfe braucht?
Ja, genau. Ich könnte ihn rechts.
Rechts aufs Rad.
Nee, und dann eine Woche später war halt ein 300er geplant und daraus wurde dann leider nichts, weil ich mir irgendwie bei den 200er irgendwas im Gesäßbereich eine Zyste angezüchtet habe. Falls das jemand überhaupt nichts sagt, das ist so ein Pickel mehr in den tieferen Hautschichten. Und
dafür setze ich eine Kapitelmarke. Warte kurz, die 300er Zyste. Zyste Galore auch genannt. Ja, ich hab extra in Wikipedia nachgeguckt, was original laut Wikipedia eine Zyste ist sogar. Ich habe mich vorinformiert.
Ja, sehr unangenehm und vor allen Dingen, wenn das in einem Bereich ist, wo man eigentlich drauf sitzt, auf dem Fahrradsattel, ne? Es macht sich nicht gut. Dann wurde leider nichts aus dem 300er. Stattdessen saß ich in der Notaufnahme, weil es war Freitag und Nachmittag und da hat ja kein Arzt mehr auf. Also bin ich zur Notaufnahme gegangen. Und hab mich
die sind ja auch immer gut drauf, wenn man mit sowas an einem Freitagnachmittag kommt. Ne?
So, ja, das war mir dann aber so egal.
Kurz vor denen, die von der Kneipenschlägerei reinkommen. Also sowas nochmal kurz.
Ja, da hatte ich dann übrigens die zweite Corona-Meldung innerhalb von einer Woche.
Ja, okay.
Aber okay, war halt Uniklinik, kann man sich irgendwie denken. Da laufen halt einige dann wahrscheinlich herum, die positiv sind.
Ja. Ich habe mal eine Nacht im Krankenhaus als Zivildienstleister zu Karneval verbracht. Da war auch richtig Stimmung. Das kann ich euch sagen.
Das glaube ich.
Und das wurde dann geöffnet sozusagen und ausgedingsbumst und dann Zinksalbe drauf. Oder was macht man da, wenn ich. Erspare uns die ganz unappetitlichen Details, aber.
Ich sage einfach nur mal, das wurde entfernt. Und konkreter gehe ich da jetzt nicht drauf ein.
Nee, das wurde entfernt.
Ja, und jetzt wäre ich eigentlich auch wieder so weit, um morgen den 400er zu fahren. Also
jetzt wäre ich wieder so weit, den 400er zu fahren, bedeutet, wann war das? Also welchen? Also
letzten Freitag, also kannst du sagen.
Also okay, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nichts, was ich über Wochen und Monate hinziehe.
Nee,
ja,
nee, zum Glück nicht.
Ich habe keine Ahnung davon. Also
da bist du relativ schnell wieder auf dem Damm. Ja, wie gesagt, also morgen Abend 21 Uhr startet der 400er. Ist halt eine Nachtfahrt. Und ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich da mitfahre, weil ich habe gerade mal den Wetterbericht gescheckt und das sieht nicht gut aus für morgen. Also ich, bei dir, Christian, wird das da wahrscheinlich vorhin auch ein bisschen gewittert haben.
Ja, und ganz schön auf der Autobahn gewesen. Also
ja, mit Tempo, das glaub ich.
Mit Tempo 50 auch mal fahren.
Und morgen soll das halt auch, also mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit von 21 Uhr bis um 3 Uhr soll das regnen. Also für, wie viele Stunden sind das? 6 Stunden
Regen. Wenn die Wetterwarnung schon dunkelrot ist.
Ja, und vor allem, das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht Regen. Gewitter wird mir ja gar nicht angezeigt. Also ich, ja, es ist halt nur ein bisschen ärgerlich. Jetzt fällt wahrscheinlich noch der mal, nächste Brevet.
Nochmal, jetzt aber nochmal langsam zum Mitschreiben aus. Erstmal. Tief durchatmen, Rauchen einstellen. Der startet wieder da in Duisburg irgendwo oder im Ruhrgebiet?
Nee, das ist von ARA Emsland. Und das startet in, ja, im Emsland. Ich weiß nicht genau, wie der Ort ist.
Das heißt, du müsstest aber auch nochmal da anreisen.
Da müsste ich nochmal 100 Kilometer hinfahren. Nördlich von Essen ist das. Bei Lohne.
Ja, Lohne Dinklage.
Da war Lingen. Lingen an der Ems
ist ja, ganz in der Nähe. Lohne Dinklage, da war ich mal auf einer Hochzeit. Huiuiui. Ah, okay. Das war was. Ja, das war die Sause.
Okay. Ja, und das ist eigentlich eine ganz schöne Strecke. Die geht nämlich dann nur Richtung Süden, also wobei mehr so Richtung Möhnesee und dann ja, vom Möhnesee wieder zurück. Ja. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Allerdings, das Wetter ist eine Sache und noch ein ganz anderes Problem, weswegen ich mir jetzt für morgen auch, also für morgen am Freitag Urlaub genommen habe. Ich habe nämlich überhaupt gar kein Fahrrad dafür. Ich habe hier, ich habe drei Räder, die in Frage kommen würden. Ein Gravelrad, da sind halt diese 50 mm breiten Schlappen drauf.
Ist bequem. Das könnte man. Ist bequem, da wird die, da, weißt du, da werden die Erinnerungen an die Zyste auch nicht so groß werden.
Ja, also Dämpfung hast du da auf jeden Fall. Ja. Aber ja, Rollwiderstand, ja, ist halt ein bisschen höher als bei Rennradreifen. Wobei, es sind diese Schwalbe Speed. Also die haben ja quasi fast gar kein Profil. Und das fährt gar nicht mal so langsam. Also ich fahre da auch locker mal einen 27er Schnitt mit, allerdings dann im Flachen. Und ja, könnte man notfalls machen, aber mit einem Rennrad wäre natürlich besser. Das Problem ist nur, dass beide Rennräder, also ich habe ja hier so einen Alurahmen von Mason und dann diesen Titanrahmen, den ich ja vor ein paar Monaten zurückbekommen habe. Und an dem Alurahmen wollte ich die Kampa EK oder Iker, wie man das auch immer spricht, montieren. Da fehlte mir noch Werkzeug. Das habe ich jetzt alles, könnte ich morgen machen. Bis auf der Kettennieter für 13-fach, den habe ich nicht.
Dieses schlappe 200-Euro-Teil.
Ja, da habe ich echt ein bisschen, da habe ich so ein Augenzucken bekommen. Das hält immer noch an, seit gestern. 200 Euro für Kettennieter. Wobei jetzt auf Twitter auch viele schon sagten, ach komm, hier, nimm einfach einen ganz normalen, geht auch. Würde ich vielleicht sogar riskieren, wobei ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
Ja. Nimmst du, also nietest du deine Ketten alle oder, also ich mache das nur noch mit so Kettenschlössern?
Ja, jetzt, ich habe gehört, da gibt es aber allerdings jetzt auch widersprüchliche Aussagen, dass es zu dieser 13-Fach-Kette kein Kettenschloss gibt. Und dann bleibt so einem nichts anderes
übrig. Ne, ich hole immer vom KMC die Ketten.
Ja,
aber ich glaube. Was das ja?
Gibt es KMC
13-Fach-Ketten?
Gibt es die schon? Weiß ich nicht.
Nee, glaube ich. Also wäre mir nicht
nur bekannt. Nur eine Original-Kamper.
Wäre mir nicht bekannt. Ich google mal gerade mal Kettenschloss 13, Kamper, Yodo. Wäre mir aber gänzlich unbekannt, dass es da was gibt.
Nee, aber gibt es denn von KMC Ketten?
Nee, das meine ich ja. Ne? Dass es für eine Campagnolo-Kette 13-fach Kettenschlösser gäbe, von irgendwem. Also weißt du, von überhaupt irgendwem. Wäre mir komplett neu. Also habe ich noch nicht, ist mir noch nicht untergekommen. Klar wird da irgendein.
KMC macht nur.
Kettenverschluss gibt Campagnolo C-Link, sehe ich hier gerade. Ist mir auch neu. Eigenschaften. Kundenmeinung. Also Kettenverschlussglied Campagnolo. Vielleicht gibt es das von
Kampa. Hey, es gibt aber eine Kampa IK 13 Speed Kette mit Missing Link Connector. Ist das dieses Kettenschloss von Kampa?
Ja, doch.
Von KMC?
C-Link.
Missing Link?
Nee, ja. Ist es keine KMC, das ist eine Original Kampa Kette mit, ja, die nennen das halt Missing Link Connector.
Das ist doch von KMC Missing Link. Das sind so zwei Glieder, die du ineinander schiebst.
Also ich behaupte das Gegenteil. Es gibt okay. von Kampagnen ein Kettenschloss. Hättest du mal besser das genommen, wa? Wusste ich, habe ich aber noch nicht gesehen. Naja, so lernt man dazu.
Ja. Naja, auf jeden Fall, die Gruppe müsste ich halt noch komplett montieren bis morgen Abend.
Ja, das also sehe ich kein Problem, auf dich zukommen.
Ja, Schaltung ginge noch, aber die Bremsen, dann hier die hydraulische Bremsleitung wieder mit diesen Entlüften, das klappt mal ganz gut, mal weniger gut, dann fuckel ich da doch schon manchmal ein paar Stunden dran.
Ja, aber jetzt oder, noch ganz kurz. Aber das Kettenschloss, es gibt ein Kettenschloss von Kampa.
Ja, ja, ich habe es auch gerade gefunden. Mir war das noch nicht bekannt. Ich hab's euch ja gerade den Link geschickt.
Genau.
Ach echt? Okay. Ja. Kampa 13-fach Kettenschloss. Ja, super. Ja, da kriege ich bis morgen nicht. Völlig unmöglich. Aber ja, dann würde ich es halt mit den Kettennieter versuchen. Ja, aber das wäre eine Möglichkeit. Also entweder ich montiere diese Gruppe oder ich montiere an den Titanrahmen die SWAM-Gruppe. Da habe ich wenigstens auch schon die Bremsen montiert. Also da müsste jetzt nur noch Kurbel und Schaltung und Gabelschaft kürzen.
Einfach,
und das müsste eigentlich einfacher sein, ja.
Nee, im Sinne von nicht zweifach.
Das ist zweifach.
Ah, okay. Das glaube ich, das ist falsch in Erinnerung.
Zweifach Kurbel, 37,50 Kurbel und Kassette 10,30.
37,50?
Ja, gibt es.
Ja. auswendig weiß ich das alles nicht, aber. Also vieles schon, aber das nicht mehr.
Was auch interessant ist, die EK, die hat ja, jetzt weiß ich die genauen Werte nicht von der Kurbel. Ich glaube, das ist irgendwie 43 oder so. Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht.
Ja, früher war auf das alles schön, als es so gerade Zahlen waren.
Ja, ja, und die Kassette, die fängt irgendwie bei 9, glaube ich, an und geht bis 36 oder, nee, oder irgendwas mit, ich muss jetzt ran, egal. Auf jeden Fall hat die Kassette die gleiche Bandbreite wie die SWAM-Gruppe.
Mhm, okay.
Also mit diesen 37,50 und hinten 10,30. Natürlich ist die SWAM feiner abgestuft, weil da habe ich nicht 13, sondern 24 mögliche Schaltkombinationen.
Also
aber ist schon interessant. Da ist man nicht schlechter zurecht mit, von wegen Endspeed oder jetzt, wenn es bergauf geht.
Aber die EK hast du einfach, ne?
Ja, die ist einfach.
Ja ich war gerade ein bisschen verwirrt.
Wie teuer sind bitte dieses ganze Werkzeug und dann die
Qualität
Kassette.
Hat ihren Preis, das ist doch ganz normal.
Aber die Kassette, die kostet irgendwie fast 300 Euro, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, du kannst ja auch einen 105er davon kaufen und dran machen.
Ja. Naja. Ja,
auf jeden Fall. Niemand hat dich gezwungen, Campagnolo zu fahren.
Was du mal machen kannst, ist, online haben sie es nicht. Also, du brauchst es ja morgen, oder?
Ja.
Ja. Es gibt in Essen auch einen Zweiradstartler. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Ja, ich finde, die haben immer relativ viel Camper-Zeug vorrätig im Geschäft. Also in Leipzig kenne ich bloß den Laden. Und da war ich, wenn ich da mal bin ich immer positiv überrascht, wie viel Campagnolo-Zeug die quasi da haben zum Mitnehmen.
Ja, okay. Das kann man ja wahrscheinlich
also online sehe ich jetzt nicht, dass sie es da haben. Die haben zwar die Kette da. Aber ob die das Ketten den bisschen Link auch haben, aber anrufen und fragen.
Ja.
Also wenn alle Ketten reißen, kannst du natürlich auch noch morgen hier bei mir vorbeikommen und das Ding abholen.
Ja, das ist ja so ein Aufwand alles.
Nee, ja, ich würde es
versuchen. Ja, nee, dann würde ich es auf jeden Fall eher mit den normalen Ketten, die da versuchen.
Ja. Weil ich müsste ehrlich sagen, also das Geilste, wir haben, also ich bin ja sehr konservativ, was so Bereifung betrifft und so. Aber diese Messining-Geschichten, die benutze ich jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre.
Naja, aber so konservativ ist es ja auch nicht, ne? Shimano hat, glaube ich, damals im 6-7-Fach-Bereich auch schon mal Kettenschlüsse gehabt. Ne? Die haben das nur
nicht. Bei Ketten hast du das ja auch.
Ja,
also. Aber da ist es nicht so, dass du die Kettenschlüsse immer weghaust?
Du meinst, dass das ein Verschleiß hat?
Genau. Kannst du einmal verwenden.
Ja. Genau, und das ist ja bei dem Messining nicht so. Also da hast du ja, ich habe mir dann irgendwann mal die Zange geholt dafür, wobei eigentlich nur die Zange zum Öffnen brauchst, zum Verschließen reicht es da mal richtig zu ziehen quasi. Aber die kannst du ja öffnen und schließen. Das ist ja
Ja, da musst du aber genau hingucken. Ne? Es gibt von KMC auch einfach, also im Sinne von Einmalnutzer. Ne? Also da musst du halt schon ein bisschen mehr, also das sind halt die etwas teuren, aber das stimmt schon, ne? Die kannst du mehrfach verwenden. Ja, also ich.
Also von Swam, die kannst du nur einmal verwenden.
Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, also KMC ist sicher einer der Hersteller, die Mehrfachverwendung freigeben. Shimano macht das auch nicht, habe ich in Erinnerung. Aber was ich sagen wollte, halt Kettenschlösser gab es halt früher auch schon mal. Ne? Hm. Also Shimano hatte die ganz früher, erinnere ich mich noch, irgendwo habe ich mal eine Wette mitbekommen. Da hat einer, nee, die sind noch ganz neu von Shimano. Da hat der andere, nee, gab es früher schon mal. Und dann, die haben einfach nur eine Zeit lang keine Kettenschlösser gehabt.
Und KMC macht halt Goldketten, he? Also das ist eben...
Das ist natürlich wichtig, ja. Also dann auch echt Gold, ne? Also und komplett massiv, also echt.
Die hatte früher Mr. T um Hals.
Ja. Ich hatte auch ein Kettenschloss zum Beispiel, was ich jedem empfehlen würde bei so einer Mehrtagestour, das wirst du ja wahrscheinlich auch noch im Gepäck haben bei London, Edinburgh, London, ein Kettenschloss in meiner Werkzeugkiste mit dabei.
Jetzt, wo du es sagst.
Wäre eine gute Idee.
Kettenschloss einpacken hier mal.
Ja, nee, also das wiegt ja nichts und im Zweifel kannst dir oder jemand anders den Arsch retten, muss man mal einfach so sagen, wenn die Kette reißen.
Ja, gibt so ein paar Sachen, die sollte man immer mitnehmen. Zum Beispiel auch
also
ein paar
das erste, die erste Sache für meinen London Edinburgh Run steht auf der Liste jetzt und da steht Kettenschloss.
Gut, notier noch Fahrrad.
Fahrrad. Oh,
aber wir haben ja noch einen Programmpunkt, wo wir vielleicht noch ein paar Sachen da drauf schreiben werden. Ja, also dann sind wir mal gespannt, was wir beim nächsten Mal hören. Ob du jetzt den 300er gefahren bist, ja, nein. Welches der Räder vorher und hinterher noch benutzbar war oder ist? Oder ich bin gespannt. Also wann wird verkündet, ob es stattfindet oder nicht, deinerseits?
Morgen Nachmittag, dann weiß ich ja, ob ich irgendwas Fahrbereites habe und das Wetter es auch zulässt.
Aber das wollte ich eben fragen, weil ich wusste ja nicht, in welche Richtung er fährt. Wird das denn Richtung Norden, also weil wenn du jetzt hier Richtung unsere Richtung fahren würdest, da wäre am Abend schon wieder Ruhe.
Ja, ich habe ja diese, also erstmal beobachte ich den Startort auch.
Ja, natürlich.
Und da sieht es irgendwie, da sieht es halt auch genauso bescheiden aus wie hier. Also da ist dann auch Gewitterfront angekündigt, auch noch bis spätabends. Und dann gibt es ja diese nette App, die wir schon mehrmals erwähnt haben, Epic White Weather. Mhm. Da lädst du ja den Track hoch und sagst die Startzeit und dann prognostiziert dir die App das Wetter halt über die komplette Startzeit, abhängig von deinem Durchschnittstempo. Ja, und das sieht nicht so positiv aus.
Punkt A. Ich hatte ja auch beim Kenny ganz schlechte Wettervorhersage und es hat kaum geregnet. Insofern würde ich jetzt einfach mal an deiner Stelle ein bisschen Optimismus walten lassen. Punkt B, ja. Du hast ja eine wunderbare Regenjacke auch. Ne? Die hält ja viel ab, das habe ich auch feststellen dürfen. Ja. Weiß nicht, ist eine leicht andere, aber zumindest die Idee ist ja die gleiche.
Wenn es nur Regen ist und so ein bisschen Regen macht mir das auch nichts. Ich habe natürlich keinen Bock auf Starkregen und auf Gewitter. Und momentan ist Gewitter angekündigt.
Ja, okay, das da habe ich Verständnis für und da hätte ich auch keinen Bock drauf im Sinne von Gefährdung einfach. Ne? Also dafür sind wir, glaube ich, alle mittlerweile vernünftig genug oder alt genug.
Hier in Essen wurde noch jemand vom Blitz getroffen vor ein paar Tagen.
Echt? Da schlagt mir noch der Blitz ein.
Ja, ich meine, der hat sich bei Gewitter unter einem Baum versteckt. Also ich dachte, das hätte sich mittlerweile rumgesprochen, dass das keine gute Idee ist.
Aber Buchen, okay. Was eine Buche? Buchen musst du suchen.
Okay, ich würde das
Eichen
nicht
musst du weichen.
So stehen lassen.
Das kenne ich nur so. Eichen sollst du, Weiden sollst du meiden, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Vielleicht hat er einfach nur den falschen Baum ausgewählt.
Wahrscheinlich.
Nee, ja, scheiße. Also, bin ich bei dir. Also bei Gewitter würde ich da, ich hatte ja beim auch einmal so Gewitterszenen, wo ich dann auch relativ oben weit in dem Naturschutzgebiet war, da habe ich auch gedacht, also wenn es jetzt schlimmer wird, hätte ich mir irgendwie einen Platz gesucht, wo ich mich versteckt hätte. Oder zumindest einen Unterschlupf gefunden hätte für eine gewisse Zeit.
Ja. Aber um das nochmal zusammenzufassen, was ist jetzt eigentlich aus dem Rahmen geworden, den du aus der Retour bekommen hattest und den du dann nicht umbauen konntest, wegen den nicht innen verlegten, oder wie war das?
Das ist doch der Titan, oder?
Genau. Das ist der Titanrahmen. Da wollte ich ja dann eigentlich die Campa EK dran bauen, aber das ging nicht, weil ich den ja konfiguriert habe und ich hatte den damals für SWAM ETAP konfiguriert und da gibt es gar keine Bohrung für die,
genau,
für die Züge, für die Schaltzüge. Ja, deswegen kommt jetzt doch wieder eine SWAM ETAP dran.
Ach so, okay. Aber die hast du jetzt noch nicht umgebaut sozusagen.
Ja, die Teile, die habe ich erst seit, so lange habe ich die noch nicht und ich bin noch nicht weiter gekommen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe schon die Kassette auf diesen Laufrädern.
Das ist ja hast du eine Kassette? Da beneiden dich manche drüber.
Ja, ja. Diesen XDR-Freilauf, den habe ich auch montiert bekommen auf die Laufräder, auf diese Fulcrum Wind. Und ja, so ein paar Sachen habe ich schon gemacht. Inlager, aber ja, jetzt muss die Kurbel halt, wie gesagt, noch dran und die Schaltung. Bremsen sind auch montiert, wobei ich Hinterradbremse muss ich nochmal entlüften. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Naja. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich die SWAM montiere.
Bis zum Ötz wird das schon klappen.
Ja, bis dahin auf jeden Fall. Nur
kannst du kurz den Zeitpunkt hier notieren, Markus? Bis dahin wird das auf jeden Fall klappen. Aussage vom 19.05. 21.54 Uhr. Hast du das notiert?
Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn ihr jetzt so ein Rad selber komplett aufbaut, also ich mache das ja jetzt auch nicht jeden Tag.
Ich mache überhaupt nicht.
Ich schaue mir natürlich auch die Bedienungsanleitung an und fange da nicht an, irgendwie erstmal von selber drauf rumzuschrubben und erst wenn ich ein Problem habe, gucke ich in die Anleitung. Nee, also das ist mir dann doch zu blöd. Da übersiehst du dann irgendwie einen wichtigen Hinweis und dann hast du dann nachher irgendwie Mist gemacht.
Ich ziehe da ja eh meinen Hut vor. Also ich kann mir in der Not helfen, aber wenn ich die Option habe, dass jemand das für mich macht, der das deutlich besser kann, ist das wie ein Friseur. Ne? Ich schneide mir auch nicht die Haare selber, obwohl es so aussieht.
Ich hatte ja hier einen guten Schrauber in Essen, aber der hat irgendwie jetzt zugemacht.
Ist ach echt?
Blöd.
Okay, weißt du warum? Also würde mich nur
gesundheitliche Probleme.
Okay.
Der war schon ein bisschen älter, aber ja, jetzt die Werkstatt ist leider zu.
Ich frage deswegen so, weil ich frage mich, also wie in der derzeitigen Situation, warum Menschen zumachen, weil da müsste es ja boomen bis zum geht nicht mehr.
Aber ja, der hatte die Hütte auch immer richtig voll. Also vielleicht lag es auch daran, weil der einfach zu viel hatte und der Stress irgendwie.
Ja, okay.
Ne? Ja, aber wenn man keine Teile hat, also das habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt, aber gerade so diese Lieferengpässe und das irgendwie jetzt gerade Verschleißteile, Kassetten und sowas schwer verfügbar sind.
Ja, oder so.
Machst du auch keine Geschäfte.
Ja, aber dann, also die Leute sind ja noch am eher dann in der Lage zu improvisieren irgendwas, ne? Oder auf Ideen zu kommen, auf die andere vielleicht nicht kommen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, aber in dem Fall waren es jetzt gesundheitliche Probleme. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der gerade einen Shop hat, der schraubt und dann auch hochwertig, also kann man ja auch sagen, ne? Du wirst da ja dann auch einiges an Geld gelassen haben, wenn der hochwertiges Zeug, das wird der auch nicht günstig schrauben. Zu Recht, ne? Der macht ja auch einen guten Job und hat eine Ausbildung dazu gemacht und so weiter und so fort. Klar, was du nicht hast, kannst du nicht benutzen an Teilen, ne? Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, naja, solche Leute sollten dann ja schon am ehesten noch in der Lage sein, zu improvisieren, ne? Oder Lösungen zu finden, die uns jetzt auch, oder die dir und mir nicht einfallen. Ja, und ob der die Sachen jetzt nicht kriegt oder wir die Sachen nicht kriegen, ne? Also im Sinne von du und ich, die Leute wollen ja trotzdem irgendwie fahren, ne? Da nimmt man vielleicht nicht die XTR-Kassette, sondern verkauft eine SLX zur Not. Immer noch besser als gar nicht fahren. So würde ich das dann immer sehen, ne? Oder wenn es die Superrekord nicht gibt, naja, dann muss man vielleicht dem Kunden dann auch mal die, keine Ahnung, die, wie heißt das nochmal,
Chorus.
Chorus, genau. Bin ich jetzt nicht aufgekommen. Die Chorus schmackhaft machen.
Ja, oder in meinem Fall, ich montiere jetzt halt alles selber und allein die Bremsen. Also ich habe da bestimmt 3-4 Stunden rumgefuckelt, bis ich die Züge da verlegt hatte und also die hydraulischen Schläuche und dann das Ganze entlüften. Das ist ja auch, okay, wenn du es regelmäßig machst, ist das Pillepalle. Dann ist das super easy, aber wenn du es das erste Mal wieder machst nach längerem, dann bist du da erstmal schon länger zugange. Eigentlich habe ich die meiste Zeit auch rumgewischt, weil überall diese Dot-Flüssigkeit, diese Bremsflüssigkeit, die tropfte da die ganze Zeit raus und das Zeug ist ja auch irgendwie super aggressiv.
Kannst du nicht eins der Kinder irgendwie abstellen, dass er oder sie da wischt in der Zeit? Also so.
Genau.
Das muss sich auch mal lohnen.
Das klappt zwei Minuten, dann haben die keinen Bock mehr.
Ja, schade, schade. Nee, aber ich finde das ja auch toll, also dass du dir die Zeit nimmst und das alles selber machen willst. Genauso wie bei dir, Markus. Das bin ich. Ich bin da nur in der Theorie gut. Behaupte ich einfach mal. Also dann werden wir morgen Nachmittag dann. Und achso, okay, jetzt haben wir den 400er Punkt, den haben wir jetzt schon vorgezogen, ne? Kann das sein? Ja.
Ja, genau.
Die Reihenfolge.
Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Und zwar, wir möchten eine Sprechstunde öffnen, und zwar die Timmerhoff Beratungssprechstunde für den Herrn C. in Bezug auf Beleuchtung. Wir haben in den letzten Tagen viel über Beleuchtung uns ausgetauscht. Und ich dachte, wir holen einfach noch mal ein paar Hörerinnen und Hörer ins Boot, die noch Anregungen haben. Das Thema geht Beleuchtung für Lernen in Elbe-London. Da bist du gerade mit dir selber ins Gericht am Gehen tun, was du machen sollst. Habe ich das so richtig zwischen den Zeilen gelesen, Herr C.?
Ganz genau. Ich bin ja damals vor 9 Jahren mitgefahren, also 2013. Mhm. Und bin da ja in der Nacht in ein Schlagloch gefahren.
Immer wieder gern gehört, die Geschichte.
Was ich irgendwie zu spät gesehen habe. Und habe mir ja dann quasi eigentlich da einen relativen Schaden zugefügt am Rad.
Sag mich auch noch, wie du es repariert hast, weil das erwähne ich auch immer wieder gerne, wenn ich mit Kunden darüber spreche, was sie bei sowas einpacken müssen, nämlich Kabelbinder.
Warte mal, ich muss mal schnell was auf die Liste schreiben, dass ich es nicht vergesse. Kabelbinder.
Kabelbinder. Mach davor bitte noch eine 3x. Dreimal Kabelbinder, und zwar jeweils die kleinen, die mittleren und die großen. Ja?
Ja.
Okay.
So.
Hammer.
So aus dem Punkt Sicherheit und und ich bin damals ohne Stirnlampe gefahren und habe nur eine Hope One gehabt. Und die Hope One habe ich immer noch. Also die ist jetzt so ungefähr 10 Jahre alt.
Ah, Hope, ja, okay. Hm?
Das Schöne an der war, dass man die mit 4 handelsüblichen Batterien bestücken konnte. Und man konnte da sozusagen, im Notfall kannst du einfach in den Laden gehen, Batterien nachkaufen und reinstecken. Mhm. Nicht irgendwie jetzt hier mit Akkuladen und Zeug. Das ist schon, ich muss sagen, das ist schon extrem praktisch. Genau, und jetzt ist so für mich so die große Frage, damals dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt mal wieder fahren sollte, dann werde ich mir irgendwann mal so ein Nabendynamo zulegen und ein Vorderrad und das irgendwie alles machen, und das ist für mich so ein Punkt.
Darf ich kurz eine Frage stellen zu der Hope One noch, weil ich habe mir die gerade mal angeguckt, irgendwo ein Artikel jetzt gefunden, ne? MTB Forum EU von 1900, Artikel von 2009. Mhm. Also,
das ist
ja
geil, oder?
Ja, ja. Also, zwei Fragen hätte ich. Diese 200, also hier wird angegeben, ne, immer nur auf diesen Artikel verweisend. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. 240 Lumen, also, das ist jetzt nicht wirklich, wirklich viel, kann das sein?
So, ich bin in den Schlagloch gefahren. In
genau, okay. Mhm. Und dass die mit 4 normale AA-Batterien, das sind diese größeren, ne? Dass die 3 Stunden durchhalten. Also, musst du alle 3 Stunden die Batterien wechseln?
Ja, das ist aber, das kommt ein bisschen drauf an, wie viel du Leistung machst. Okay. Und man muss ja da sagen, im August ist es ja schon auch noch relativ lange hell.
Ja, absolut, ne? Aber ich habe mich jetzt gefragt, okay, alle, hättest du vielleicht auch, also wenn du nur auf 50% Leuchtkraft, also sprich nur auf 120 Lumen, ne? 120, dann wird es auch dunkel, ja. Ne?
Es war halt, ja, genau.
Dumme Umstände, okay.
Ja, ja.
Nämlich haben wir diese 3 Stunden so irritiert. Das war es jetzt, was ich gemerkt habe.
Ja, wobei, wenn man jetzt mal schaut, ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt. Ich meine, viele haben ja nur maximale Leuchtdauer irgendwie 2, 3, 4 Stunden.
Das ist schon. Ja, je nachdem, ob man Vollpower macht oder so. Ja, das stimmt.
Genau, aber im vollen Power-Modus sind die alle stark begrenzt. Genau, und ich sag mal so, ich habe halt irgendwie keinen Bock, irgendwie 400 Euro für irgendwie eine Lupinenlampe auszugeben mit einem Akku, wo ich dann so einen Akku habe, wo ich denke, also man muss ja mal die Kirche im Dorf lassen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Sicherheit ein wichtiges Thema, und damit lockt man den Leuten natürlich auch immer schnell Geld aus der Tasche. So. Aber ich habe ja meine schlechten Erfahrungen gemacht, und Genau, und bin da einfach so am Gucken, wie viel Lumen soll man denn eigentlich haben, was ist so mit dem Leuchtkegel, was habt ihr für Erfahrungen? Ich hätte mal geguckt, jetzt nochmal nach Zoom. Es gibt ja ich fahre ja auch kein Scheibenbremsen, ich fahre ja noch ganz klassisch. Es gibt ja auch keine fertigen Laufräder, wo man jetzt sagt, fürs Rennrad, sondern das muss man auch noch gegebenenfalls.
Einspruch, ja. Also es gibt so fertig aufgebaute.
Ja, aber die waren alle mit Scheibenbremse.
Ah, okay. Ja, da habe ich jetzt nicht.
Ne? Eine Steckachse.
Da müsste ich, da müsste ich jetzt nochmal gezielt nachgucken.
Was ich jetzt fand.
Ach, du meinst jetzt mit Dynamo?
Ja, genau. Weil das ist schon eigentlich die geilste Option, oder? Also.
Ja, allerdings, da sind mir noch so ein paar Sachen zu eingefallen. Und zwar, also Dynamo, wenn du es montiert hast, ist auf jeden Fall geil, weil du kannst ja tagsüber diese Energiequelle quasi auch nutzen, um deine Geräte zu laden. Nachteil ist allerdings, dass du die Kabel ja auch irgendwie verlegen musst. Also du hast ja jetzt wahrscheinlich auch keinen Rahmen, der da irgendwie für vorgesehen ist.
Nee, gar nicht.
Und dann, ja, dann müsstest du halt, also die Kabelaufnahme, die ist ja dann unten an der Achse. Vom Laufrad und von da musst du halt ein Kabel dann verlegen an der an der Gabel entlang oben hoch zur Lampe. Ja, wie man das dann am besten macht, ist immer so eine Sache. Also das musst du wahrscheinlich irgendwie mit Kabelbindern machen und wenn du jetzt mit deinem Bianchi fährst, dann irgendwie tut mir das gerade ein bisschen weh, wenn man da mit Kabelbindern an der Gabel so ein Kabel verlegt. Aber ja, anders ginge das dann nicht mit dem Rad. Und Hinterrad ist halt genauso, ne? Da musst du dann halt auch, du hast ja dann das Rücklicht, Hinterrad, ich meine das Rücklicht, sorry. Du musst ja dann auch das Rücklicht an den Dynamo anschließen, da musst du halt auch wieder ein Kabel verlegen, von hinten irgendwo, von der Sattelstütze bis zum Frontlicht. Da wird dann das Rücklicht angeschlossen.
Hm. Und ja, gut, ich sag mal, hinten würde ich vielleicht sogar noch auf irgendwie was Akkumäßiges.
Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Also das.
Anstatt ich jetzt Kabel verlege, aber. Naja, und
also
das
ist sauberer und einfacher ist in dem Fall eher mit Akku, also nicht mit Dynamo.
Aber hast du einen Carbon-Laufradsatz?
Ja, ich habe ja diese Fulcrum Wind 55, da habe ich mir halt einen Nabendynamo einbauen lassen.
Also zur Erklärung, er hat den Laufradsatz so gekauft, hat dann gesagt, okay, ich speichere den aus oder lass den ausspeichern und hat dann neu einspeichern lassen mit einer anderen Narbe. Da ist vielleicht auch dann der einfache Weg, dann direkt irgendwie was aufzuspeichern.
Genau, ich würde mir ja also gegebenenfalls irgendwie ich würde es ja auch selber einspeichern. Das ist vielleicht noch irgendwie so eine Variante. Also man sagt irgendwie ein Zoom holen. Gibt's Hochprofilfelgen?
Ja, klar, das geht alles. Es gibt ja auch Buden, wo du das Rad so konfigurierst und die bauen dir das dann zusammen. Hat natürlich seine Wartezeit.
Und seinen Preis.
Ja, klar.
Und die Anzahl der Felgen, die jetzt noch für für Felgenbremse geeignet ist, die wird halt auch nicht mehr. Ne? Also ich habe mal bei uns geguckt, da gibt es überhaupt nur noch zwei Felgen, dann auch mit Carbon, die wir anbieten, also im Sinne von hier, also ne, kannst die Felge nehmen und dann selber was mitmachen. Ja, also dann kannst du aber was Schönes Leichtes bauen. Hier so 20 Speichen, Mavic Open Pro. Da wird es meiner Meinung nach auch immer welche geben. Nur das wird halt zusehends nischiger. Ja, also das muss man einfach so sehen. Den Weg dann, ne, also der Weg dahin zur Scheibenbremse wird halt zusehends unvermeidlicher. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, ne, das kann man mal so und so sehen. Aber ich sag mal, im normalen Bereich wird es halt immer schwieriger, und dann auch Felgen zu kriegen. Aber auf Dauer wird man, also irgendwas wird man mit Sicherheit immer bekommen. Die Frage ist halt auch immer, du wirst ja wahrscheinlich, also das wird ja für dich jetzt nicht dann so Go-To-Laufradsatz sein, den du immer benutzt, ne, vor allem mit dieser Konstruktion, sondern den du nur zu solchen Anlässen. Und wie viel will man dann irgendwie seine, keine Ahnung, ne, so viel Kohle investieren auch?
Ich seh auch gerade die Preise.
Ja. Eben, ne?
Wieso schlimm?
Ich lache mich tot. Also 450 Euro nur für eine Felge.
Ja, ja, ne? Ich habe jetzt mal rausgesucht, was es, was es gibt.
Ne? Also, aber das ist genau der Punkt. Also 450 Euro für eine Felge, dann kostet irgendwie der, was kostet so ein 200?
Ja, aber da gibt's halt auch schon, dann kann man halt schon eher überlegen, ob man einen fertig aufgebauten nimmt. Der wurde dann unter 400 einfach bis, hast dann keine Hochprofil-Alu-Felge, sondern eine etwas einfachere Felge, aber dann trotzdem das fertige
Ding. Ja, aber ich war da hinten keine Hochprofil-Alu-Felge mit irgendwie anderen Bremsgummis und vorne.
Naja, dann.
Ich weiß ja nicht. Kann ich mir als Pappe noch was reinschneiden, damit es wie Hochprofil aussieht, oder?
Ja, irgendein Tod wirst du da sterben müssen, an einer Stelle. Ne? Fährst du ja auch nur nachts? Du kannst ja nur nachts fahren, dann sieht es keiner.
Ja, genau. Nee, also irgendwie, ja, ist natürlich, klar kann man sagen, okay, einen fertigen Laufrad, Futterrad kriegst du für 270. Sogar in Schwarz. Ja, aber dann ist ja noch die Frage, man braucht auf jeden Fall noch eine Lampe und man braucht diesen Wandler, um dann die Geräte zu laden.
Genau. Also der Wandler ist ja jetzt nicht so ein Aufwand. Das ist ja nur so ein kleines Gerät, der wiegt auch kaum was, kostet irgendwie so 50, 60 Euro.
Ja, aber man muss halt auch wieder montieren und wenn du den nur für die Veranstaltung dann wieder montierst, ne, muss da rein, muss dann
Wie, die musst du montieren? Den tust du einfach in eine Tasche. Tasche musst du natürlich irgendwie am Rad haben, wo du die dann reinlegen kannst.
Achso, ich dachte an so einen Chink, oder was meinst du genau? Vielleicht habe ich da auch falsch verstanden, auf was du hinaus wolltest.
Du meinst das mit Montieren irgendwie am Nabendynamo anschließen? Ja. Ja, okay, da brauchst du irgendwie dann so eine Verbindung, entweder fest verlöten oder mit so einem Stecker, was ich euch gestern da geschickt hatte. Mhm. Da gibt es so schöne Abzweigdosen, wo du dann mit so einem Steckersystem den USB-Wandler immer anschließen kannst.
Und wenn ich das halt, also mein Gedanke war, ich bin ja durch das Teil der Tränen, durch das du da jetzt gehst, bin ich ja vor einem halben Jahr vor 4 Monaten schon gegangen. Und das war mir dann irgendwann, hatte ich den Punkt für mich erreicht, wo ich gesagt habe, nee, das ist mir alles zu aufwendig für das paar Mal, die ich das sowas benötigen werde. Laufrad aufbauen oder Laufrad kaufen und dann die Verkabelung. Ne, ich war in der gleichen Situation wie du, insofern, dass das Solle ja auch keinen innenverlegten Züge dazu gelassen hätte, deswegen außen irgendwelche Kabel lang ging. Und da habe ich dann für mich entschieden, okay, das ist mir alles zu viel gelumpt da dran und gewurschtel. Und habe dann, das ist jetzt aber Bestandteil des Ganzen, ich habe es dann halt so gemacht, dass ich am Auflieger, der ja seit heute postalisch unterwegs ist zu dir, also das nächste Zwift von C, ich habe am Auflieger einfach vorne so eine Bridge montiert. Das heißt, so ein, ne, das so. Weißt du, was ich meine mit Bridge? Also so ein. Mhm. Und habe da einfach vorne eine relativ kleine Sigma-Lampe dran gemacht, die einfach nach vorne gerade, wo ich hinfahre, Licht geworfen hat, die ich dann abends mit Powerbank einfach aufgeladen habe. Musste ich auch jeden zweiten Tag, glaube ich, nur aufladen. Das heißt, ich hatte vorne ein relativ gutes Licht, was nach vorne geradeaus so Licht geworfen hat. Und hatte dann zum zweiten eine Stirnlampe, wo ich immer hingeguckt habe. Und das war für mich die Lösung, womit ich dann ja auch zumindest drei Abende, 4-5 Stunden im Dunkeln gefahren bin.
Also Stirnlampe, das ist klar. Das werde ich auf jeden Fall auch haben. Dass man eben genau dort, wo man hinguckt, gerade wenn man sich orientiert, Straßenschilder anguckt und so weiter und so fort, irgendwie, das macht einfach Sinn.
Ja.
Aber wie gesagt, das große Thema ist.
Aber wenn du eine relativ gute Stirnlampe hast, die ein gutes Licht macht und wirft, dann reicht es ja für vorne dann auch so ein, ich sag mal, mittelgutes, klingt jetzt blöd, ne? Aber da gibt es ja auch Lampen, die du dann ganz einfach vorne an dieser Bridge befestigen kannst und die eigentlich genug machen. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, das schicke ich dir jetzt auch nochmal per Link, von der Und die ich auch noch hier habe, die ich vor kurzem erst, die hätte ich gerne beim Kenny getestet, aber da war sie noch nicht da, von so einer Aura 100. Das heißt, die hat ein Licht von 100. Ich finde, das ist immer das Problem bei diesen ganzen Lampen. Die einen geben Lux an, die anderen Lumen, und ich habe immer das Gefühl, dass es auch so ein bisschen mit sich bringt, dass man es nicht wirklich gut vergleichen kann. Also die geben ihr Licht mit 100 Lux an. Und wenn man sowas dann vorne noch dran macht, klar, die sagen jetzt auch, ne, 100 Lux geht irgendwie für 3 Stunden oder 4 Stunden. Naja, dann macht man es halt auf der zweitgrößten Stärke mit 75, da kannst du dann schon 5 Stunden, und irgendwann wirst du ja nachts, du fährst ja nicht 3 Nächte durch, du wirst ja noch ein paar Stunden schlafen, dann legt man es dann an die Powerbank an und gut ist. Also.
Also was natürlich nochmal, also für so ein Laufrad spricht, ist eben die Unabhängigkeit, seine Dinge laden zu können. Wie ist denn so deine Erfahrung da, ein Garmin oder ein Wahoo? Reicht das aus, um das dann zu laden tagsüber, und vielleicht ein Telefon? Also ist man so autark, dass man
ja
alle Ladegeräte weglassen kann? Oder ist das nur so, naja, es reicht für die Hälfte, aber du kommst eigentlich da nicht darum, irgendwie doch noch ein Ladegerät mitzunehmen für andere Sachen?
Wenn du die Sache mit dem Dynamo laden willst?
Ja, genau.
Also so ein Wahoo oder ein Garmin, den hast du super schnell geladen, weil die haben ja auch kleine Batterien nur. Und ein iPhone, ja, da würde ich dann schon das Gerät im Flugmodus schalten und jetzt nicht gerade, um das andere extrem zu nennen, das Teil irgendwie als Navi benutzen. Dann ist das auch relativ flott geladen. Okay, es dauert dann schon länger, aber kriegst du auf jeden Fall in ein paar Stunden geladen.
Aber es reicht, weil quasi, wenn du tagsüber fährst, dass du sagst, okay, irgendwie, wenn ich da, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 Stunden fahre. Ja. Okay.
Ja, in der Zeit kriegst du diese beiden Verbraucher auf jeden Fall geladen. Das ist kein Thema. Wenn du jetzt vielleicht als drittes noch deine Stirnlampe laden willst, ja, dann könnte es vielleicht ein bisschen knapp werden.
Also ich bin nach wie vor skeptisch. Aber es ist ja schön, dass du auch beide Meinungen hier hörst. Also ich hatte eine große Powerbank mit. Was war das? Wir hatten dann, ich glaube, 20.000, was ist das, Milliampere-Stunden. Und noch eine kleine, von der ich gar nicht weiß, wie viel das ist. Und die kleine habe ich nur für die Sigma benutzt. Und damit bin ich dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also Stirnlampe plus auch mit Zelt aufbauen und so alles gut durchgekommen. Also ich kann diesen Gedanken, dass man autark sein will, völlig verstehen, zu 100%. Aber bei mir wäre der Hassel mit der ganzen Verkabelung und so weiter und so fort.
Ja, da einfach zu viel. Ein Aufwand. Also ich bei deinem Rad, Markus, ich würde, glaube ich, auch eher zur Powerbank tendieren, weil wenn man die Kabel auch nicht so wirklich schön verlegen kann, das ist ja dann auch wieder eine zusätzliche Fehlerquelle. Also ich meine, okay, man sieht das oft an so Rädern von Randonneuren, die haben die Kabel dann auch irgendwie an der Gabel da mit Kabelbindern, aber das ist alles, da geht dann auch schon mal schnell was kaputt, und ja, und was machst du dann? Und wenn du kein Backup dabei hast, dann stehst du.
Das stimmt.
Also ich würde.
Bei dir ist das in der Gabel verlegt, oder?
Ja, die Kabel sind in der Gabel, du siehst eigentlich nichts von den Kabeln. Und ja, das ist dann halt schon relativ safe. Und ja, wenn du jetzt so eine 20 Amperestunden, also so eine große Powerbank nimmst, was hier Christian auch hatte, also jetzt rein rechnerisch, so ein normales iPhone kannst du da ja auch locker mit 4-mal laden. Also ich würde jetzt mal behaupten, du würdest das eh die meiste Zeit während so einer Veranstaltung eher im Flugmodus betreiben, dann verbraucht das ja noch weniger Energie, also dann kriegst du das locker damit geladen, und so ein Garmin oder ein Wahoo kannst du damit auf jeden Fall auch noch laden. Also so eine Powerbank, die reicht ja auf jeden Fall locker aus. Und dann, also zumindest für die Geräte, und ja, mit Licht.
Also ich hatte von Lupine, ich hatte 2 Akkus dabei. Der eine hat also mit dann aber auch wirklich Also ich würde behaupten, dass der eine Akku, müsste man, ne, ich könnte das ja auch vorher mal ausprobieren, ne, sozusagen auf der Stufe, auf der Stufe, auf der Stufe, wie lange hält der Akku dann, ne? Das wäre ja überhaupt gar kein Problem. Dass man so ein bisschen sich Gedanken machen kann, okay, wie viel Stunden Energie habe ich zur Verfügung? Wobei ich dann auch ein Freund wäre, ne, das wirklich nicht so, also gut zu bemessen, sondern nach dem Motto, okay, ich habe jetzt auf Stufe 3 Licht für 30 Stunden, dann würde ich mir noch einen zweiten Akku dazu packen. Na, aber ja, ich kann diesen Autark-Gedanken super verstehen, super nachvollziehen. Das war mir auch immer die ganze Zeit, war das eine meiner größten Sorgen. Was mache ich, wenn ich keine Energie mehr habe? Aber du bist ja auch zwischendurch wahrscheinlich mal irgendwo bei diesen Stationen. Ne? Also irgendwann wirst du ja mit Sicherheit irgendwo schlafen noch mal ein bisschen. Und
ja, aber da haben ja dann alle wirklich ihre Ladegeräte an den Parksteckdosen. Ja.
Also das ist
dann
in schon England. Ein Problem.
Ach, da gibt es keinen Strom, stimmt.
Stecker.
Ja, aber das wäre jetzt das lösbarste Problem, glaube ich, mit so einem Reisestecker, oder?
Ja, aber willst du ihn mitschleppen? Also, über das Thema Taschen kann man sich auch nochmal unterhalten, ja. Aber ich versuche es eigentlich auf eine Tasche unterm Sattel zu reduzieren.
Das wird voll. Und ja.
Also, so war ich ja damals auch unterwegs, 2013.
Ja, genau. Du hast ja alle 100 Kilometer eine Verpflegung. Also würde ich
genau, das ist auch Verpflegungsstation. Ich muss ja kein Zelt mitnehmen, ich muss keinen Kocher mitnehmen, ja. Ich muss kein Essen mitnehmen. Ich habe diese Verpflegungsstation und du kannst dir ja an zwei Stationen auch nochmal dir so einen Beutel
mit einer neuen Powerbank, lassen. Die randvoll ist.
Genau, also du kannst einfach sagen, okay, musstest quasi zwei Stationen angeben, wo du den als Ablageort nimmst. Und dann bekommst du bei der Anmeldung vor Ort dann einen farblichen Beutel für die entsprechenden Stationen, dass sie das sortieren können. Und dann befüllst du den mit deinen Sachen. Und ich hatte noch mal irgendwelche Klamotten drin, Reserveklamotten zum Wechseln. Und so Powerbars, glaube ich, hatte ich irgendwie sowas. Und Batterien hatte ich da drin liegen.
Hat ja, aber da könntest du ja,
fast nicht
dann,
gebraucht.
Wenn du eine Lupine nimmst, dann könntest du ja auch da einen zweiten Akku dann. Na, also wenn du jetzt, wie viele Nächte fährst du dann? 4 maximal?
Ja, ich hoffe 3. Also Max, ich hoffe bis Sonntag früh ist Start. Dann zum Montag, zum Dienstag und zum Mittwoch, genau.
Ja, und du wirst ja nicht alle 3 Nächte am Stück durchfahren, gehe ich mal von, also würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, sondern dass du, wenn, dann auch nachts irgendwo schlafen wirst. Also wirst du ja nicht.
Weiß ich noch nicht, weil ich habe, also meine Erfahrung, ich habe das erst immer gemacht, schon lange her. Opa erzählt vom Krieg und habe ja ansonsten nicht so viel solche Erfahrungen eigentlich. Und ich bin damals aber die ersten 24 Stunden durchgefahren. Das heißt, ich habe Montag früh das erste Mal gepennt und es war dahingehend ziemlich geil, weil ich der Einzige im Schlafsaal war. Und ich fand Nachtsfahren, so aus Erinnerung, eigentlich am angenehmsten, weil die wenigsten Autos unterwegs waren und ich mich noch am sichersten gefühlt habe.
Ja, ist ein absolut valides Argument. Aber auch dann, ne, selbst wenn du 2 Nächte durchfährst, also ja, da müsste man vielleicht noch 2 große Akkus holen oder so, ne? Dann, ja, die gibt es ja auch quasi.
Gibt es einen verschiedenen von Lupine, genau.
Ja. Also ich wäre an deiner Stelle eher ein Freund von dieser Lösung. Vor allen Dingen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es ja zwischendurch die Möglichkeit gibt, Akkus zu deponieren. Entschuldigung. Und du kannst ja auch dann so ein, also wenn du nur eine, und wenn man nur eine zweite Tasche am Unterrolle ganz kleine nimmt, ne, mit irgendwie 2 Litern und da so ein, was pfeife ich denn hier so? Die gibt es ja auch mit 13,8 Amperestunden, die dann einen Pfund an Gewicht wiegen, aber die du wahrscheinlich auch, die sehr lange halten, behaupte ich es einfach mal. Also ich würde, glaube ich, eher so eine Lösung gehen.
Ja, ich würde es, glaube ich, auch eher zu Powerbank tendieren. Ich meine, ja klar, das wiegt alles was, wie Christian schon sagte, aber so ein Nabendynamo, der wiegt halt auch, ne? Also da hast du auch mehr Gewicht. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass diese Lösung so viel schwerer ist mit den Powerbanks. Also wenn man nur nach dem Gewicht geht.
Merkst du den Rollwiderstand oder den Widerstand von dem Dynamo?
Also das macht ja irgendwie so ein paar Watt, macht das ja aus. Irgendwie so 5-7 Watt. Ja, ist jetzt die Frage, merkt man, angenommen man tritt jetzt mit 200 Watt rein, merkt man diese 5-7 Watt? Schwer zu sagen, das sind ja noch niemals 10%. Das sind ja,
ja, ja,
keine 5%.
Okay, aber
ich würde also jetzt einfach mal sagen, nee.
Aus deiner Erfahrung raus ist nicht so, dass du dich jedes Mal, wenn du aufs Rad setzt, mit dem Nabendynamo, dass du das merkst.
Also ich glaube, der Unterschied bei meinen 22 Kilo zu vorher 11 Kilo am Rad sind größer.
Ja.
Also bei mir wäre es einfach die Sorge so ein bisschen, dass es also dass da irgendwas schief geht und man keine Redundanz hat. Klar, wenn du zwei Akkus hast, einer entlädt sich, warum auch immer, oder da kann es genauso Probleme geben. Ne? Wahrscheinlich wäre ich, wenn ich jetzt irgendwo fahren würde, wie in England jetzt, wo es oben noch dicht und weniger besiedelt ist, ne, würde ich wahrscheinlich aus lauter Paranoia beides machen. Mir ein Nabendynamo irgendwo versuchen zu organisieren und ein Nabendynamo-Licht plus noch irgendwie ganz viel Licht, aber man muss auch dann irgendwann mal, denke ich mal, die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen, du hast ja noch mehr. Ich hätte fast Gottvertrauen gesagt als ich, aber ne, also du glaubst ja dann noch eher, aber das wird schon irgendwie gut gehen.
Aber das machen ja tatsächlich viele, ne? Die haben Nabendynamo und dann nehmen die noch eine Powerbank mit.
Ja.
Sicher ist sicher.
Ja, aber kann ich verstehen. Also, ne, ich hatte.
Oder auch dann zwei Navis. Also irgendwie ein Garmin und noch ein Garmin oder ähnliches.
Ja, das habe ich auch mehrfach gesehen. Da bin ich dann auch schon so, dass ich sage, nee, also das wäre mir zu viel des Guten. Andererseits, vielleicht sind wir aber auch noch nie in der Situation gewesen, dass wir etwas abbrechen mussten, weil etwas passiert ist in der Hinsicht, ne?
Ich meine, was man sich dann, also habe ich auch schon an das Thema gedacht, was ich auf jeden Fall machen werde, ist mich mal nochmal mit Navigation auf dem Telefon beschäftigen. Also im schlimmsten Fall eben, wenn der Garmin ausfällt, zu sagen, okay, ich fahre im Track jetzt auf dem Telefon weiter. Und lass mich damit navigieren.
Also da kann ich dir einen ganz einfachen Tipp geben. Und zwar aus einer Zeit, aus einer sehr, sehr langen vergangenen Zeit, wie ich das mal gemacht habe. Und zwar, das war zu einer Zeit, wo ich noch mit einem Garmin 500 gefahren bin. Wir alle werden ihn kennen und haben ihn geliebt. Da habe ich das mal im Urlaub gemacht. Puh, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das her ist. Dieser Garmin 500 hatte ja nur diese Brotkrumen-Navigation. Und da habe ich das so gemacht und habe einfach hinten in der Trikottasche mein Telefon gehabt und habe mich von Komoot navigieren lassen. Aber dadurch, dass der Bild, also dann auf Kopfhörer, also so wirklich wie du es vom Auto kennst, ne, bei der nächsten Kreuzung fahren sie rechts, bei der nächsten Kreuzung fahren sie links. Und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe zwar nichts gesehen, aber ich wusste immer, und vor allen Dingen jetzt sagen wir mal, wie es ist. Also im Norden von England ist es jetzt auch nicht so, dass du alle 3 Kilometer an eine Kreuzung kommst, wo es 5 verschiedene Möglichkeiten gibt. Wie es da in Italien in der Toskana war. Und das hat gut funktioniert. Also das war für mich zumindest immer beim Kenny jetzt noch so der absolute Notfallplan. Powerbank, Telefon, beides in die Oberrohrtasche und dann per Kopfhörer navigieren lassen.
Aber da würde mich auch mal interessieren, wenn du sagst jetzt Komoot, also wenn es da noch Apps gibt, weil es gibt ja von Edinburgh London quasi fertige Tracks. Mhm. Was es vielleicht für iPhone, iOS Apps gibt, wo Leute Erfahrung haben und sagen, ja, hier, nee, da kannst du einen GPS-Track reinwerfen.
Das, genau, Komoot, das habe ich mit Komoot gemacht. Also ich habe den GPS-Track einfach in Komoot reingeworfen, habe das als geplante Strecke, den hatte ich beim Candy Bee, hatte ich die einzelnen Etappen, also Etappe 1, 2, 3, 4, 5 und einmal den gesamten Track. Das hatte ich alles in Komoot drin und wäre jetzt mein Wahoo mir geklaut worden oder ich hätte ihn verloren oder whatever wäre passiert, dann hätte ich mich einfach damit navigieren lassen.
Okay.
Also das war für mich immer der Fallback. Und zwar aus der Erfahrung heraus, dass das vor 10 Jahren schon irgendwie funktioniert hat für mich. Mhm. Und das kannst du auch einfach mal einmal testen irgendwo. Machst mal einen Track und guckst, ob das für dich jetzt funktionieren würde. Und dann...
Das ist krass, ich fahre ja nie mit Track. Also ich sollte mich ja nie navigieren.
Naja, es gibt halt auch nicht so viele Möglichkeiten bei euch, glaube ich, oder?
Das ist es. Also ich habe, also wenn ich kann mich so mal so lange Touren, die mal irgendwie 200 Kilometer waren, da habe ich mir das vorher immer auf der Karte angeguckt und habe gewusst, okay, du fährst jetzt da an den Ort, da gibt es nur die Straße, dann biegst du da links ab und dann fährst du da nochmal 70 Kilometer in die Richtung durchs Tal, weil da gibt es auch keinen anderen Weg. Und dann biegst du dort wieder links ab und dann fährst du zurück. Also
ja, das ist, sagst den Elfen noch bei der Ankreuzung Hallo und dann geht's weiter.
Gibt es einfach so wenig Straßen.
Ja. Und aber das ist ja jetzt im Norden von England zumindest so, das letzte Mal, als ich da in der Gegend unterwegs war, in meiner Erinnerung, auch so, dass du da nicht tausende von Optionen hast. Und da wird das mit so einer akustischen Navigation dann ja auch funktionieren. Am besten nimmst du noch irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer, wo du nur einen ins Ohr steckst, dass du noch weiter gut hören kannst und so. Dann ist das, also das wäre für mich jetzt an deiner Stelle sowas, wo ich schon, also das würde ich noch einmal ausprobieren, ob das für dich funktioniert, aber das wäre so ein gelöstes Problem.
Ja. Bluetooth-Kopfhörer würde ich nicht nehmen, weil die muss ja dann auch wieder laden.
Ja, ist ein Argument. Ja, okay, dann müssen wir die kabelgebundenen. Hier, hast du aufgeschrieben auf die Liste Kopfhörer? Kabelkopfhörer?
Ja, habe ich.
Okay,
warte. Ich habe aber an Kopfhörer habe ich schon gedacht.
Und dann musst du halt noch vorher dran denken, dass du von Komoot dir halt entweder dieses Gesamtpaket mal kaufst oder diese Region noch freischaltest dann, wo du dann unterwegs bist. Aber da würde ich, glaube ich, einmal das, die Investition in das Gesamtpaket auch machen. Das lohnt sich.
Mhm. Und bei Licht würdet ihr sagen, also ich meine, ich kann ja gegebenenfalls auf mein altes Setup zugreifen. Ich nehme hier meine Hope One aus dem Jahre 2004. Und hey. Vielleicht müsste ich die Batterien mal wechseln.
Nee, die taugen noch. Die taugen noch.
Ich glaube, sind die ausgelaufen und völlig verklebt. Mit Stirnlampe könnte man quasi das ganze Equipment ein bisschen pimpen. Wird ja vielleicht im.
Also, ich würde mir überlegen, ob man da nicht dann. Also, wie gesagt, ich hatte eine relativ starke Stirnlampe und eine schwache Lampe vorne an dem Auflieger dran.
Aber hast du die Lupine als Stirnlampe genommen, oder? Okay.
Also ich habe die stark, vor allen Dingen, die kannst du ja auch so in so unterschiedliche Stärkestufen dann einstellen. Ne? Also das kannst du auch so vorher irgendwie programmieren, frei einstellen, ob du jetzt mit so viel Watt, also so vier Stufen und so weiter. Dann hast du einen Knopf davon und ich hatte die Lupine als Stirnlampe. Da ist der Akku auch bei mir hinten dann quasi, also der Akku ist hinten am Stirnband mit dran. Das heißt, du hast auch kein Kabel mehr, was irgendwo hinführt. Das funktioniert leider nur bei dem einen Akku. Bei dem anderen Akku muss ich mit einem Verlängerungskabel hinten ins Trikot, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Aber dann hast du auch nichts. Weißt du, du hast die Stirnlampe und dann hast du nichts, wo irgendwie noch ein Kabel runterführt oder so, irgendwie sowas.
Nee, ich habe eine Stirnlampe von LED-Lens oder wie die heißen, was eben eine richtige Stirnlampe ist, mit die aber eben, glaube ich, sogar auf normalen Batterien funktioniert. Aber eben auch richtig Licht macht. Ohne Kabel.
Was zum Beispiel auch eine gute Idee ist, ist hier Rücklicht von, ist das auch Lupine, dieses Rotlicht? Lupine Rotlicht heißt das. Ist halt auch so ein akkubetriebenes Rücklicht und hat halt unglaublich lange Akkulaufzeit. Also ich glaube, da gibt es zwei Versionen. Die normale Version hat irgendwie 30 Stunden und die Max hat 60 Stunden, meine ich. Und da reicht ja schon die kleinere mit 30 Stunden. Die hat auch noch so eine Bremslichtfunktion, also wenn du dann bremst, dann leuchtet das Licht hinten heller. Die habe ich auch mir irgendwann mal gekauft, kann ich auf jeden Fall empfehlen, also ist wirklich toll. Du dürftest ja wirklich 30 Stunden, das reicht ja für ein paar Nächte.
Ja. Und die brauchst du auch nicht damit kaufen. Die brauchst du auch nicht kaufen, die kann ja einer von uns beiden die auch leihen. Also das.
Ja, klar. Frontlicht, ja, das ist dann halt noch so eine Sache, für was man sich da entscheidet, ja. Aber da gibt es auch so viele Lösungen, da findet sich schon irgendwas.
Also ich sag mal so, wenn irgendjemand von den Hörern, vielleicht weil er gerade auf Scheibenbremse umgestiegen ist, noch irgendwie so eine Vorderradfelge rumliegen hat. Also ich bin schon mal interessiert, mich würde es schon mal reizen, denke ich mal so tendenziell so ein Vorderrad aufzubauen mit einem Sohn und irgendwie eine Hochprofilfelge. Das würde ich schon mal so, aber das denke ich für London jetzt irgendwie nicht relevant, aber so mal autark zu sein, also was du so erzählst, Christian, gerade in dem Laden, finde ich schon eigentlich spannend, da mal wirklich autark
zu sein. Ja, also wenn man das alles fertig montiert hat und das läuft soweit mit den USB-Werk, das ist wirklich toll, also da hat man ein Problem weniger quasi.
Ja, eben. Also da ist einfach eine Sache, an die du nicht denken musst. Also reicht der Strom, wo ist die nächste Steckdose? Habe ich irgendwie das Ladeadapter, ist das jetzt ein USB-C oder ein keine Ahnung, Lightning-Kabel oder gut, musst du irgendwie auch da haben da oben, aber also du sparst einfach mal einen Teil von Sachen. So. Ja. Du musst halt fahren, klar, das lädt sich nicht von alleine. Du musst halt fahren. Aber das klingt schon ziemlich komfortabel. Und habe ich mir ja damals eigentlich gesagt, dass ich das gern haben will.
Ja,
jetzt, aber eine andere Frage jetzt noch, wenn ihr.
Sieben Jahre ins Land und wir haben es immer noch nicht.
Ja. Aber eine andere Frage ist: wann war denn London, Edinburgh, London? Das ist da alle 4 Jahre, ist jetzt 1 Jahr verschoben, vor 9 Jahren, also 2011. Oder?
Ja. Nee, jetzt war es noch 11, ja 11 Jahre.
13.
13, dann, ne? Oder?
Ja, stimmt, 13. Ja, ja, okay. Aber eine andere Frage zum Thema Sicherheit. Fahrt ihr nachts irgendwie mit Reflexwesten oder irgendwas?
Ich habe reflektierende Westen, ja, und dann auch noch so Reflektoren ans Rad geklebt und an Helm. Das habe ich noch so von Race Around the Netherlands und das hat sich auch bewährt. Also da gibt es auch so Aufkleber, die sind halt schwarz, also tagsüber fallen die eigentlich gar nicht auf. Und nachts, wenn du da mit einer Lampe dran leuchtest, die sind halt hochreflektierend. Und die habe ich zum Beispiel bei mir ans Rad hinten an die Ketten, warte mal, wie heißen diese Streben, die oben vom Sattel zu hinten zur Schaltung verlaufen? Sitzstreben, mhm. Genau, an die Sitzstreben, halt an die an die Seite geklebt, die dann halt nach hinten guckt, ne? Also damit, wenn von hinten ein Auto kommt, damit das dann zusätzlich so leuchtet. Also das kannst du ja überall hinkleben, wenn du irgendwo eine schwarze Fläche hast und jetzt, ich denke da immer an deinem Bianchi, das ist ja auch teilweise schwarz, ne? Also da hättest du auf jeden Fall...
Nö, ist eigentlich fast nur rot, oder?
Rot ist echt? Ja. Ich meine, das, ich habe das so in Erinnerung, dass es zumindest so ein Drittel schwarz wäre, okay.
Nee.
Na gut.
Es hat einen schwarzen Vorbau, ein schwarzes Lenkerband, schwarzen Sattel,
Ich glaube, die gibt es auch in Rot, diese Aufkleber. Ist aber wahrscheinlich ein anderes Rot als dieses Rot von dem Bianchi. Aber.
Also, ja. ich hatte hinten an der Tasche waren so leichte reflektierende Elemente. Und ich hatte die Weste, die ich getragen habe. Die Weste, die ich hatte, war auch von hinten reflektierend. Das war's eigentlich,
glaube ich. Ich finde immer das, was an so Westen dran ist, ist immer recht mickrig an Reflektstreifen. Ja,
das sind so Streifen, die gingen links dünner über den Rücken. Also ich habe mich selber nicht gesehen, ne? Das muss man auch sagen. Was ich noch hatte, was ich ganz smart fand, obwohl das natürlich in Deutschland verboten ist, ich hatte so ein winziges Lämpchen, das ging jetzt von Nock, das habe ich für vorne an die Gabel an die Gabel dran gemacht, auf einer Seite, was geblinkt hat. Da wird, ne, manche hassen das wie die Pest, andere finden das total super. Ich habe mich für den Mittelweg entschieden und habe es einfach dran gemacht und habe es blinkend gemacht und habe es die ersten 2 Nächte oder so hatte ich es an. Weil dann war es auch leer oder so verdreckt, dass man nichts mehr gesehen hat. Aber das hatte ich noch an der Stelle an. Aber ansonsten von hinten. Ich war ja auch kaum auf Straßen unterwegs. Das muss man ja auch mal realistisch sagen. Das war ja der Unterschied. Wir waren ja immer auf irgendwelchen Waldwegen und so. Das Einzige, was den Wildschwein vielleicht über den Haufen läuft. Aber ich weiß nicht, ob ich den Wildschwein von einer reflektierenden Weste hätte irritieren lassen. Im Gegenteil.
Ne, ich finde das Thema Sicherheit, also das war so ein Thema, was mir jetzt so ein bisschen die letzten Tage schon durch den Kopf ging. Und heute kam auch noch mal ein Newsletter von Northcap 4000. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Langstrecken-Ultracycling, unsupported, gibt einen festen Track. Ich glaube, es ist jetzt die 5. Ausgabe dieses Jahr. Startet in Italien und geht halt zum Nordkap.
Ah, doch, das ist bestimmt. Ich glaube, vom Gardasee, glaube ich, oder? Irgendwie so.
Kann sein. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hattet, es war ja schon Race Across Italia. Und da gab es ja auch einen tödlichen Unfall. Und die haben quasi heute einen Newsletter rausgeschickt und haben ein Minimum Zeit. Also sozusagen das Thema war, okay, Thema Sicherheit. Es gibt zunehmend tödliche Unfälle und es hat jetzt niemand ein Konzept, wie man das quasi, weil ja immer die Frage ist, warum passiert das? Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist der ein oder andere. Man weiß, ich kenne die Hintergründe nicht, aber es ist halt zunehmend ein Thema irgendwie. Und die wollen jetzt eben mal einführen und sagen, okay, es gibt nicht nur eine Timeline nach hinten raus, wo man sagt, nach 22 Tagen musst du am Ziel sein, sondern die sagen auch, du musst mindestens 10 Tage brauchen. Was um einfach ein bisschen quasi Druck rauszunehmen und man vielleicht doch nicht extrem übermüdet fährt.
Ist ja
also immer so die Frage, sozusagen, also wie weit pushe ich mich als Teilnehmer und erzeuge eine Gefahr, weil ich unaufmerksam bin. Ja, fand ich ganz interessant, dass das passt heute ganz gut.
Das passt ja auch ein bisschen in die Richtung, in das, was bei uns war, ne? Dass du nachts zwischen 1 und 5 eine Zwangspause hast oder zwischen 11 und 5. Was genau. Ich auch durchaus im Nachhinein irgendwie als. Also ich hatte das erzählt, ne? In einem Moment dachte ich so, ach komm, jetzt kannst du eigentlich auch nach Berlin durchfahren und irgendwie dann recht glücklich war, nachdem ich dann in der Kurve doch dann fast gerade ausgefahren wäre, dass es dann für mich an der Zeit war, eine Pause zu machen, Zwangspause fast schon.
Also ich finde immer, eine Nacht kann ich immer ganz gut durchfahren, das geht dann, da habe ich natürlich auch dann mal so ein paar müde Momente, aber zweite Nacht, das klappt nicht und dann hast du natürlich wirklich die Fehler, die werden dann immer größer, die man dann so verursacht im Straßenverkehr.
Ja, also das nö, und dafür bin ich vielleicht auch zu wenig kompetitiv sozusagen, ne? Also dafür ist mir jetzt zu egal, wann ich da jetzt ankomme. Also, aber es ist halt auch, was ich da mache war oder gemacht habe, war ja auch kein Rennen in dem Sinne. Insofern ist das vielleicht auch nicht vergleichbar, richtig. Also in dem Sinne. Nee, wir wollen auch hinterher noch mit dir podcasten, ne? Also mach mal schön da irgendwie
zwischendurch. Gibt's denn da von dem Veranstalter von London, Edinburgh, London irgendwelche Vorgaben so bezogen auf Reflektoren? Weil bei Race Once Netherlands, da gab's ja zig Vorgaben. Die haben genau gesagt, hier an der Kurbel, da muss auf jeden Fall ein Reflektor dran und am Helm und weiß Gott wo noch.
Also ich bete mir ein, der Dunkel, mich dran zu erinnern, dass es da welche gab mal, aber ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, habe ich mich noch nicht genau informiert. Muss ich nochmal die FAQs lesen. Ich weiß auch, damals war das irgendwie, also 2013 war das noch so, da musste ich auch irgendwie so einen Versicherungsnachweis vorlegen, dass ich irgendwie versichert bin. Davon habe ich jetzt auch nichts mehr gelesen oder gesehen. Also da gibt es auch so schon ein paar Änderungen mittlerweile.
Ich habe übrigens noch festgestellt, dass ich an den Überschuhen hinten noch Reflektoren hatte und ich hatte noch an den Beinlingen. Ich habe hier gerade noch mal so ein bisschen durchgeguckt, was ich überhaupt anhatte.
Ja, aber ich finde eben genau, das sind also so Sachen auch, die nicht extrem gut reflektieren. Also ich hatte mal von, heißen die Craft? Gibt es eine Klamottenfirma?
Ja, Schweden. Das
heißt? Ja. Ja, genau. Und von denen habe ich mal hier bei uns geholt, schon auch ewig her, so eine ziemlich geile, war so wie ein Netzhemd. Aber so also wir kennen ja alle diese Reflexwesten, ja. So die dem Auto liegen hast, die irgendwie alle XXL sind und so rumschlappern. Und das war eher so wie so ein Netzhemdstoff oder so, also ganz luftdurchlässig.
Und Meshgewebe.
Ja, also aber wirklich so richtig grobe Maschen. Und das hast du einfach so drüber gezogen, wenn es dunkel wurde. Und es war in Wien eine Reflexweste, also hatte auch ziemlich fette Reflexstreifen und flatterte eben auch nicht so rum, also saß ordentlich. Die haben das aber irgendwann eingestellt und das Ding hat irgendwann auch mal seine besten Zeiten hinter sich. Aber das hat halt wenigstens so wirklich jetzt, sag ich mal, vom Rücken und im oberen Bereich, nicht irgendwie unten an den Füßen, was sich ständig irgendwie verändert, Position verändert. Ich sehe das hier bei uns. Bei uns ist ja im Winter schon relativ viel dunkel. Und die Leute gehen aber trotzdem draußen ja, du hast jetzt gerade, jetzt kam gerade hier ein Link rüber, aber die war nicht, also ja, das ist auch so eine Kraft, aber die ist ja zu, die ist ja geschlossen.
Nee, hinten Mesh-Ansätze, ja, okay, Mesh-Ansätze für Rücken und so weiter.
Ja, an den Seiten, aber die ist an sich, ja, und hinten, aber so wie der Stoff hinten war, genau wie dieser Stoff hinten war, war diese Weste ringsrum, hm. Vorne und hinten und hatte auch nicht so einen hohen Kragen, sondern war sehr spartanisch geschnitten, sag ich mal, so. Aber bei uns, was ich sagen will, ist, bei uns geht man hier halt sehr viel mit solchen Reflexwesten einfach spazieren im Winter, wenn es dunkel ist. Und als Autofahrer merkst du extrem diesen Unterschied, ob jemand jetzt irgendwie eine Autojacke hat, wo da irgendwie am Handgelenk ein Reflexstreifen ist, oder ob jemand eine richtige große Reflexweste anhat, sich drüber zieht. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich finde, das ist so ein, also für mich so ein Sicherheitsaspekt.
Aber was wäre denn einfach, wenn du die Bekleidung, die du jetzt schon hast, einfach mit so einem Spray besprühst?
Ja, ist immer die Frage, ob das dann so gut hält, wenn du dann
bist
durch den Regen.
Ja, ja, klar. Ne, das Risiko hast du, aber der Aufwand ist sehr gering. Mhm. Drei Tage, ich meine, klar, es kann sein, dass es jetzt drei Tage nonstop in Strömen regnet. Absolut möglich, ne? Aber ich bin bei solchen Sachen dann immer so nach dem Motto, okay, wie groß ist der Aufwand, den ich betreibe und wie groß ist der Ertrag und wie ist groß das Risiko, dass es nicht funktioniert. Ne? Das Spray jetzt hinten auf deine normale Jacke oder deine normale Weste oder was du da tragen wirst, am Abend im Dunkeln, einmal drüber gehen, Aufwand null. Wenn es nicht regnet, volle Wirkung. Also ne, bei dieser Abwägung finde ich, ist ein ganz guter Faktor.
Ja.
Oder so und bei mir macht das also, was ich dann in der Kleidung alles hatte, ne, hier, da macht es dann halt die Summe, finde ich, ne? Also okay, dann hast du was hier an den Überschuhen, dann hast du hinten was an den Beinlingen, dann hast du hier zwei Streifen an der Weste, dann hast du da noch eine Lampe, die blinkt, eine Lampe, die normal leuchtet. Naja, also, ne, wenn ich mir jetzt nicht eine Christbaumbeleuchtung umhängen will, dann ist das in Summe, muss ich da halt drauf hoffen, dass das in Summe es ausmacht. Und da sage ich dann, okay, also ne, wie wir es bei dem Licht auch schon gesagt haben, ne, irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo es dann gut ist, ne, wo du auch nichts mehr machen kannst. Aber da war für mich sozusagen der Punkt erreicht, wo meine Paranoia beruhigt war. Im Sinne von, ja, mehr ging halt nicht.
Aber ich sehe gerade, die Weste, die du geschickt hast, die kostet ja nur 17 Euro.
Manchmal habe ich auch einen Schnapper dabei.
17, na gut, bei mir wären 30
angezeigt. In der XXL, ach, bei mir ist es wieder ohne Versandkosten. Das Lustige ist, in der XXL gibt's, also ist jetzt ohne Steuer. Und dann muss man hier Verlieferung. Das ist immer das Problem. Deutschland, gucken wir mal.
Ja, ich kann jetzt nicht 2 Euro Mehrwertsteuer. Kann 20
Euro. 20,99 € für die XXL. Wenn ich aber die M nehme, der kostet 29. 10 Euro mehr.
Das kann immer sein, ne? Wenn du am Anfang der Saison oder irgendwie 20 Stück bestellst und die sind alle weg und du musst nachziehen, bezahlst du mehr mal EK. Und wenn von den XXL sich keine verkauft haben und du hast noch die zwei aus der Vororder, dann kannst du die günstiger geben.
30 Euro, genau. Das Schlimme ist, ich habe natürlich alle Preise, die ich vor uns gesehen habe, waren alles norwegische Preise. jetzt wird das alles ja nochmal. Also die Felge, die du mir geschickt hast, die hat sich von 450 auf 540 erhöht.
Ich kann es dir sagen, es sind 19% mehr. Ich kann das so ganz gut im Kopf rechnen.
Ja, ja. Alter Falter. Alter Falter.
Ja, wer günstig kauft, kauft zweimal.
Die verdient doch auch mehr da oben.
Ja, eben.
Ja, auf den habe ich gewartet.
Ja, also gib dem Thomas, sag ich schon, warum bin ich heute immer auf Thomas? Gib dem Markus.
Ja, Peter.
wir können ja so ein Crowdfunding für dich machen, für London, Ausrüstung für Markus.
Nee, aber also ich habe ja schon mal, ich finde ja einfach, dass manche Preise, also ich finde, das steht teilweise nicht mehr im Verhältnis. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. wenn ich mir eine Fahrradlampe für vorne auf Akku für irgendwie 400 Euro oder 500 Euro, also
ich weiß es nicht. Also ich sehe das so, wenn du, also ein Akku für eine Lampe, ich hatte eben einen gesehen für 250 Euro, ne, steht natürlich, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass das weit oben an dem ist, was normal ist oder was, wenn das jetzt etwas ist, was du aktiv und viel nutzt, ne, das ist, glaube ich, ich habe gerade eben drüber nachgedacht, das ist halt ein bisschen wie viele Leute kaufen sich heute irgendwie ein MacBook Pro mit der größten SSD und dem größten Prozessor und so weiter und schreiben dann E-Mails damit. Ne? Das ist natürlich voll over the top und bezahlen auch einen Preis von over the top, aber für diejenigen, die damit arbeiten und ihr Geld verdienen, rechnet sich das, so eine Komplettausstattung von so einem Rechner vielleicht zu nehmen. Ne? Und für die Leute, die jetzt, diese Lupine sind ja auch dann irgendwie so ausgelegt, ne, für Bergwacht, was weiß ich, und für Leute, die für Waldarbeiter und weiß der Geier was alles, ne, mit den, die als Stirnlampe zu nutzen und. Oder Leute, die halt wirklich viel nachts fahren und für die lohnt, ne, also die Dinger auch viel nutzen und für die lohnt es sich dann vielleicht eher. Ne? Das ist jetzt nicht derjenige, wie du, der dann alle 4 Jahre mal so eine Nachtfahrt da macht. Ne? Klar ist dann ein Akku von 250 Euro, dass sich das nicht rechnet oder dann weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Absolut, klar. Gar keine Frage. Ne? Aber für Leute, die so etwas viel nutzen, oft nutzen und sich darauf auch verlassen wollen oder müssen. Ne? Also wenn du dich jetzt schon 10-mal darauf verlassen hast, dass das Ding einwandfrei funktioniert und dir deswegen keinen Nabendynamo da einbaust, naja, dann kann sich das vielleicht auch rechnen, beziehungsweise richtig sein. Ist immer das, ne, also wie ich das so sehe oder wie ich das für mich interpretiere.
Ach, ich nehme wahrscheinlich doch die billigen Akku-Packs und
und die alte Hope.
Ja, genau.
Alles umsonst.
Nee, lass ihn noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also, wie gesagt, ne, das Angebot steht ja, dir hat da auch meine Lampe zuzuschicken.
Ja.
Also.
Danke.
Das,
du hattest ja auch noch Herzimmerlampen, wo du gesagt hast, die kann man eher in den Busch werfen, weil die Halterung scheiße ist.
Ja, was irgendwie sehr schade ist. Also, ich hatte ja diese von Busch und Müller, die Xon Space. Die finde ich ja nach wie vor echt gut, aber die Halterung, also ich habe auch
gerade... Die haben das auch angepasst, ne? Also das war, glaube ich, die erste, das war die erste Edition und danach gab es dann auch eine neue. Bloß ich habe die neue, ich weiß gar nicht, ob es die im Moment zu kaufen gibt oder ob es die überhaupt noch gibt.
Ne? Doch, ich war gerade auf der Busche-Müller-Seite, da gibt's die und die Halterung sieht noch so aus wie meine. Aber okay, kann natürlich sein, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie die jetzt aufgebaut ist, dass das jetzt besser, stabiler funktioniert. Meine war super labbrig, aber die Lampe an sich ist echt toll, also lange Akkulaufzeit und vor allen Dingen kannst du halt auch stufenlos einstellen, wie hell die jetzt leuchten soll und selbst die kleinen Stufen, okay, die kleinste jetzt vielleicht nicht, aber so die zweite oder drittkleinste, die ist noch echt hell. Und dann hält der Akku irgendwie im zweistelligen Stundenbereich noch. Und vor allen Dingen, da ist ein Display, das zeigt dir dann genau an, wie viele Stunden und Minuten jetzt der Akku noch hält. Und das passt sogar. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine grobe Schätzung, sondern das haut doch immer ganz gut hin.
Ja, das fand ich damals das Feature, was mich auch da so fasziniert hat an der Lampe.
Ja. Aber das ist die, was ist das, die Space?
Xon
Space, LED.
Xon Space, ja.
Da steht ja was von 150 Lux. Was hast du gesagt bei der, was hat die Hope? Waren das Lux oder?
Naja, das ist halt dieses Problem, das sind 240 Lumen. Diese Vergleichbarkeit, dieser Werten ist ja nie so richtig gegeben. Aber, also, wenn du die nehmen kannst, also ich würde die, also für mich scheint die Busch und Müller zumindest wirklich nahezu perfekt zu sein, um sie dann vorne anzubringen. Ne? Also wenn du die da mit Kabelbindern an der Bridge vielleicht noch, also wenn sie nicht so hält, mit Kabelbindern vielleicht nochmal zusätzlich fixierst, scheint mir absolut super, also eine bessere Lösung, als wenn sie hält, als die ganz kleine Sigma, die ich hatte. Ich hatte ja irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die kleine hatte, 50 Lumen oder sowas.
Ich google hier nebenbei und habe mal hier Xon Space Halterung und dann kommt in der Google-Suche die ersten Vorschläge, Alternative, Wacket.
Ja, deswegen haben die das ja auch relativ schnell geändert. Also ich glaube da gar, oder ich bin mir sehr sicher, dass es da eine zweite Edition von gab und dass wir damals die erste hatten. Aber, ja, also deswegen ja, ne? Also die jetzt mit irgendwie einer alternativen Möglichkeit da noch festzudingsen.
Also es gibt ja Möglichkeiten und dann ist die auch echt stabil. Also hatte ich ja schon erzählt, mit so einem Gummi muss man die zusätzlich fixieren. Das hört sich vielleicht lächerlich an, aber es funktioniert echt gut. Also und? Falls die wackeln sollte. Ich meine, wenn du die Lampe jetzt neu kaufst, am Anfang wird die erstmal nicht wackeln, dann ist die stabil. Das taucht dann erst nach ein paar Mal Benutzen auf.
Aber
wobei, wie gesagt, das war jetzt bei dieser... Wir hatten die Lampe ja, da gab es die noch gar nicht zum Verkauf. Ja. Also da, das muss man vielleicht noch dazu erwähnen. Ne? Also das ist ja mittlerweile wahrscheinlich alles besser.
Ja, das würde ich auch hoffen. Ich gucke gerade mal, wie die halt...
Und wie lädt man die?
USB. Mikro-USB-Anschluss, genau. Ah, okay. Und dann könntest du die einfach mit einer Powerbank nachladen.
Ja.
Okay.
Und ich meine, preislich ist die mittlerweile ja auch recht attraktiv. Ich weiß nicht, welcher Preis dir hier angezeigt wird, aber bei mir steht die irgendwas von 150 Euro.
Ja.
Geht ja eigentlich.
Hm. Ja, für die Top-Lampen der Hersteller ist das leider, oder Gott sei Dank, die Hersteller würden sagen, Gott sei Dank, der normale Preis mittlerweile. Und ich meine, wenn du es vergleichst mit einer Lupine Alpha, dann ist das doch ein Schnäppchen.
Ja, das stimmt.
Ja, und du kannst sie noch als Powerbank auch in die andere Richtung benutzen. Ich weiß nicht, ob das sonst auch grundsätzlich immer vorgesehen ist. Aber das fand ich halt bei den, oder das war mir auch noch eine Sache, die ich bei der Lupine so schön fand. Ich hatte einfach einen USB-Anschluss, dass ich die per USB laden konnte. Und auch in die andere Richtung, dass ich sie quasi als Powerbank für etwas anderes zu laden benutzen konnte. Das finde ich dann auch immer noch so, das ein bisschen universal zu gestalten.
Ja.
Ganz angenehm. Gut, wir machen uns bis zum nächsten Mal weiter Gedanken, würde ich behaupten. Beim nächsten Mal an der Stelle machen wir da weiter einfach. Darf ich das vorschlagen? Weil so langsam kommt bei mir die Müdigkeit, wenn ich ehrlich sein darf, durch.
Ja, ich sehe.
Also wir bedanken uns bei den Hörerinnen und Hörern, dass ihr uns bis jetzt hier zugehört habt, wo wir auch wirklich ins Fachsimpeln über Beleuchtung kamen und wo es da nicht mehr über Zysten gab. Das werden wir jetzt gleich off the record hier nochmal besprechen. Nee, nicht Zyste, doch Zyste war es, ne? Eine Zyste kann ja auch mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllt sein, habe ich gelesen.
Oh, ja. Schmackhaft.
Mhm, absolut. Also ich habe noch nicht von meiner Zyste berichtet und mit welcher Flüssigkeit die gefüllt war. Es gibt zum Beispiel, lest einfach mal den Wikipedia-Eintrag über Zysten durch und danach habt ihr auch längere Zeit einfach keinen Hunger mehr. In diesem Sinne, keinen Hunger mehr haben auch Christian, Markus und Christian und wünschen euch alles Gute. Danke für eure Unterstützung und schlaft gut, macht es gut, passt auf euch auf und beim nächsten Mal das nächste medizinische Thema. Was gibt's noch ekliges, richtiges, ekliges? Weiß ich nicht.
Nein, das nächste Mal ist alles super. Und
beim nächsten Mal ist alles super. Verletzung. Und Christian berichtet davon, wie er sein Fahrrad laufbereit bekommen hat und den 400er gefahren ist. Gute Nacht.
Bin ich gespannt.
Ja, wir sind alle sehr gespannt. Tschüss.
Ciao.